Herzlich willkommen zur 594. Ausgabe des Sneakpods. Anstatt jetzt schlechte Scherze über Engländer zu machen, die gerade uns überrennen wollen oder es eben nicht schaffen werden, Brexit und so, ihr wisst das, stelle ich euch einfach meine Mitkämpfer vor. Das eine ist Robert Krüger.
Hallo.
Und der neue König, das ist Christoph Berner.
Der neue König ist doch Robert, oder?
Ach ja, stimmt.
Egal. Bin ich, aber da du eh gerade ausgeweidet wurdest, Stefan Giesbert, sehen wir dir das nach.
Das ist sehr lieb. Wir schauen übrigens in Outlaw King. Ach, war das unerfreulich. Wie hast du diesen Film gefunden? Also gefunden im Sinne...
Gefunden, also...
Entdeckt.
Nicht ich wurde
gemocht.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von Netflix. Netflix ist schon seit, so ungefähr seit ich mich bei Netflix angemeldet habe, der Meinung, dass ich diesen Film gucken sollte.
Okay.
Es wurde mir immer wärmstens empfohlen. Und ich habe dem bisher widerstanden, weil die Hauptrolle von der Captain Kirk-Neubesetzung... Chris Pine heißt er, glaube ich, gell? Ja.
Sieh mal eine an.
Gespielt wird.
Mhm.
Und da hatte ich irgendwie Vorbehalte und hatte auch irgendwie keine Zeit und Lust. Und jetzt hatte ich irgendwie Zeit und habe mir diesen Film mal angeschaut und es handelt...
Und, warte ganz kurz, du hast ihn mir empfohlen. Ich habe danach geguckt, bei mir war eine Übereinstimmung an Netflix, zeigt er mir an, wie sehr man diesen Film mögen wird, bei 62%.
Ist das viel oder wenig? Sehr wenig.
Ja, sonst habe ich eigentlich fast alle oder viele Sachen, die ich dann reinklicke, auch vieles, das war bei meinem Zufalls-Netflix, da Spielchen auftaucht, meinem Sneak-Netflix auftaucht, bin ich auch oft über 90.
Oh, okay. Ich bin neulich mal durch alle möglichen Filme, die ich schon gesehen habe und habe die bei Netflix bewertet. Da waren Sachen bei, wo ich Daumen hoch vergeben habe, weil ich absolut großartig finde. Und Netflix war der Meinung, das sind 55 bei mir. Du hast sowas von keine Ahnung von meinem Geschmack, du doofes Ding.
Wie guckt man denn diese Prozent? Wo guckt man das nach?
Das zeigt es auf der Apple TV-App an, wenn du einen Film anklickst, sodass dass er quasi in die Vollbildansicht geht. Und du kannst es nur machen, wenn du diesen Film noch nicht bewertet hast, glaube ich.
Ah, okay.
Und dann steht die Prozentzahl da, wenn sobald du eine Bewertung vergeben hast, geht die, glaube ich, weg.
Ich kann die Bewertung löschen.
Du musst halt auch ein paar Filme mal bewertet haben.
Ja, das kann sein, dass du das
irgendwie vielleicht auf deine Liste irgendwie pflegen oder so.
Mache ich auch. Ja. Ich guck mal, was das bei mir hat. Aber
genau, deswegen.
Jetzt lasst uns erstmal über den Inhalt reden.
Genau. Outlaw King, worum ging's?
Outlaw King könnte man als die inoffizielle Fortsetzung von Braveheart bezeichnen.
So hast du ihn mir angepriesen.
Ja, denn inhaltlich ist es das ziemlich. Braveheart kann ja keine vernünftige Fortsetzung haben, weil er ja stirbt in dem Film. Was, glaube ich, nicht so schlimm gespoilert ist, weil der Film wirklich richtig alt ist. Oh Gott, bei dem Gedanken an die Stelle, wo er stirbt, weine ich jetzt schon fast. Sie ist so bewegend. Auf jeden Fall handelt es zum Teil auch mit sich überschneidenden Figuren, wenn auch nur ein bisschen so, eben von der Geschichte, wie die Geschichte weiterging damals so in Schottland und den Engländern und der Unabhängigkeit, der Freiheit. Ja, es geht um Robert the Bruce, den Jüngeren, glaube ich. König von Schottland und ein Unabhängigkeitsidol der Schotten, in etwa dem gleichen Maße wie William Wallace auch.
Mhm.
Vielleicht noch, also historisch vielleicht sogar noch bedeutender. Und und seinen Kampf für die Unabhängigkeit.
Ja.
Und ich glaube, wir fanden das sehr unterschiedlich, was ich so rausgehört habe. Was du am Anfang eben schon angedeutet hast. Du hast gesagt, es sei sehr unerfreulich, so unglaublich. Ich fand es so, also für mich war es eigentlich der große Unterschied zu Braveheart, also eine der großen Unterschiede, war, dass es halt so, dass man ja im Endeffekt, wenn man schottische Geschichte kennt und die Figur kennt, ja, deswegen ist es auch kein großer Spoiler, dass man eigentlich weiß, dass es gut endet, im Gegensatz zu Braveheart, wo man weiß, dass es schlecht endet.
Ja, ich wusste ja weder das eine noch das andere, also dazu kenne ich mich in schottischer Geschichte einfach zu wenig aus. Ist mir jetzt noch in meinem Leben nicht so oft vorgekommen. Ich war ja noch nicht mal in Schottland, noch nicht mal in der Nähe.
Ja, das, wenn du mal in Schottland warst, dann begegnet dir das überall, deswegen.
Ja, vermutlich.
Wenn du in Schottland warst, dann weißt du das.
Ja, siehst du. Am Anfang geht's doch einfach nur bergab.
Also. Ja, also das stimmt. Also zwischendrin.
Und.
Geht's so stark bergab, dass ich dachte so, ey, ist das vielleicht ein anderer Bruce?
Bruce! Das
falsch in Erinnerung? So, das kann, ich meine, so, wo es irgendwie nur noch 40 Mann sind. Und ich denke so, also das kann jetzt nicht mehr gut gehen.
Ja, genau. Und, also ich habe den irgendwie.
Da ist es Bruce allmächtig und er reißt es noch rum.
Genau.
Ja, genau. Bruce Willis vielleicht auch. Ja. Und die haben das aber so komisch ausgesprochen. Bruce,
ja, genau. So schön.
Ich habe ihn, wie so oft, weil dann doch das Leben außerhalb dazwischen kommt, was heißt dazwischen, einfach passiert, das hat mich so runtergezogen den halben Samstag. Also ich war eh groggy, weil wir am Vortag Fahrradfahren waren und ich das irgendwie kaum überstanden habe. Nein, nicht ganz, aber ich habe es irgendwie mir gegeben. Und man hat sich beides gegenseitig befruchtet oder runtergezogen. Also ich fand es nicht. Ja, es sah schick aus und zwar auch angemessen unerfreulich, wie das auch für so einen Schlachtfilm im Mittelalter sein soll. Also das ist ja auch das, was man dann sehen möchte oder was man als Schauwerte, brauche ja nicht irgendwelche Höfe sehen, sondern so, ja, das echte Leben finde ich auch immer gut. Aber irgendwie, vielleicht hat es mich auch nur auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich wusste halt nicht, wie es ausgeht. Also ich wusste nicht so, ja, es geht gut aus, sondern ich dachte so, okay, da hat Christoph mir irgendwas aufgeschwatzt, wo es jetzt immer schlechter wird und es wird halt immer blöder und dann nehmen sie ihm noch Frau und Tochter weg und dann machen sie das noch und dann schlachten sie noch die und dann
dann weiden sie seinen Bruder aus.
Weiden sie seinen Bruder auf, auch spektakulär. Ja. Und die Szene, wie sein Vater stirbt, so. Auch, ja. Und dann wird es ja hinten raus, ja.
Es geht dann wieder bergauf.
Ja, storytechnisch schon. Es ist halt ganz schön blutig.
Echt? Schau mal Spartacus.
Ja. Haben wir da nicht schon auch drüber gesprochen?
Nee, mir ist heute wieder aufgefallen, ich muss jetzt endlich diesen Spartacus-Film mal schauen, diesen alten mit Kirk Douglas, damit ich über die Serie mal reden kann.
Okay.
Weil ich habe doch Redebedarf.
Ich meine, wir hätten das mal kurz als Thema hier gehabt oder vielleicht auch außerhalb der Sendung. Ja, jedenfalls hat mich das schon nicht so fröhlich gestimmt, das Ganze. Ja, aber du fandest es offensichtlich besser.
Ja.
Die gefällt es, also wenn die Leute abgemetzelt oder wie?
Ja, also ich. Diese Ausweitung brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber, für mich gehört es zu dem Genre schon dazu. Ich schaue im Moment zwei andere Serien, die auch zu diesem Genre gehören, wo es mir ein bisschen zu wenig Blut ist, komischerweise. Kann ich nachher noch was zu sagen? Es geht ziemlich bergab, wie du ganz richtig sagst. Also so von dem, wie seine Chancen so sind und so und der Feelgood-Faktor.
Ist übersichtlich, sagen wir es mal so.
Ist übersichtlich, ja. Also ja. Zwischendrin, wie gesagt, habe ich dann auch mal gegoogelt. Hab gesagt, jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich der ist, der ich denke. Und dann habe ich über Wikipedia, okay, es ging ihm ziemlich schlecht, hat ziemliche Verluste gehabt am Anfang, aber dann hat er so eine Guerilla-Taktik entwickelt. Und hat gesagt, okay, alles klar. Und dann ging es auch gerade los. Das war auf dieser Insel gerade, ja, wo eigentlich gar nichts mehr ging, ja, wo sie eigentlich geschlagen waren.
Ja.
Also. Und das fand ich dann aber auch ganz schön, wie sie dann eben so mit so einer Guerilla-Taktik sich wieder rauskämpfen und sagen, ja, okay, wir halten uns, die anderen halten sich nicht mehr an die Regeln, dann halten wir uns halt auch nicht mehr an die Regeln und machen es halt ganz anders. Ja. Es hat mir Spaß gemacht. Also, es war, ja, es hatte nicht die Leichtfüßigkeit von Spartacus, aber die blutige, sexuelle Leichtfüßigkeit von Spartacus. Aber Nee, und also gerade gegen Ende, es war doch wirklich, war doch ein schönes, romantisches Ende. Viel Gott, wie man sich's bei Braveheart gewünscht hätte. Natürlich nicht, weil es dann nicht so ein legendärer Film gewesen wäre, aber nee, hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, die Darsteller haben mir auch großen Spaß gemacht. Also der Hauptdarsteller hat mich wirklich überrascht.
Ja.
Als Kirk ist er ja so ein bisschen läppisch, wie halt Kirk auch sein muss, ja, wie halt Kirk halt auch ist, ja. Und ich glaube, ich habe ihn in ein, zwei Actionfilmen sonst noch gesehen. Ja. Und ich fand den, vor allem, dass er dieses Alter spielen kann, das hat mich so gewundert, dass er, der spielt ja eher so ein bisschen älteren Mann, also
ja.
nicht so den Jüngling.
Ja. Und er hat einen guten Dialekt gehabt.
Ich muss gestehen, ich habe es auf Deutsch geschaut.
Ich habe es auf Englisch geguckt, hatte aber schon die Befürchtung so, das spielt in Schottland, im Mittelalter, könnte sein, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe. Aber es waren dann doch genug Leute dabei, die sauberes Amerikanisch gesprochen haben, was ich eigentlich ganz gut verstehe.
Echt, ist es so? Ach, schade. Ja. Ich hatte nämlich eigentlich schon geplant, ihn nochmal zu schauen, weil Braveheart ich auch auf Englisch sehr liebe, auch schon sehr lange nicht mehr geschaut habe, aber das war damals immer, weil bei Braveheart versuchen sie ja so ein Schottisch zu sprechen dauernd.
Machen
was ziemlich
viele
grotesk,
auch, aber
was ziemlich grotesk ist, weil sie halt zum Teil Australier, Neuseeländer, Iren, weiß der Teufel, Engländer sind.
Ja.
Und boah. Amerikaner.
Ja, geht doch alles.
Und das halt so halb gut können.
Ja. Ist hier auch so. Also da gibt es auch ein paar, die es besser schaffen und ein paar, wenn es dann plötzlich wild wird, fallen sie dann in den komischen amerikanischen Akzent zurück und dann kommt es aber wieder so altmodisch, kehlig, dieser schottische Dialekt ja. durch. Sehr schön. Also, das gefiel mir ganz gut.
Das muss ich nochmal schauen.
Ja, also von da, wenn es dich eh nicht runterzieht.
Nee, gar nicht. Also, das hat mich gewundert. Also für mich war so das Fazit am Ende so, ja, ist ein bisschen wie Braveheart, nicht ganz so ikonisch und halt viel gutmäßiger.
Boah, okay. Ja, also wie gesagt, vielleicht hat es mich auch einfach nur auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ja, nee. Zu unerfreulich. Aber ich kann schon erkennen, dass es schon ein Film ist, der einem durchaus Spaß machen kann. Vielleicht auch, wenn man die Geschichte besser kennt. Man weiß so, ja.
Ich kannte die auch nicht so super. Ich wusste halt, dass Robert the Bruce eben so eine Ikone des Freiheitskampfes ist. Vielmehr auch nicht.
Ja. Ja, und Freiheitskampf ist ja nie so erfreulich. Oder selten.
Was sag ich mit unserem Freiheitskämpfer Bob? Ist der noch dabei?
Ist der noch da?
Hurra!
Ist heute alles nicht so sicher. Wir hatten massive Schwierigkeiten vorhin mit unseren Netzwerken. Ist eigentlich ein Wunder, dass wir alle drei noch da sind.
Ja.
Oder wie oft hast du in den letzten 10 Minuten den Bob wieder neu reingeholt?
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe euch andächtig zugehört, aber ich kann da nicht viel beitragen, weil ich den Film nicht gesehen habe.
Ach, schade.
Gibt es noch was dich da interessieren würde?
Sind sehr viel Pferde drin?
Ja.
Ich interessiere mich das nicht, ich frage das nur so, weil ich mir keine andere Frage habe. ja, nee, ich bin auch kein ausgewiesener Braveheart-Fan, insofern, ja.
Pferde sind übrigens gar kein schlechtes Stichwort bei dieser Art von Filmen, oder bei Filmen, die in dieser Zeit spielen, denn die werden in der Regel falsch dargestellt, nämlich viel zu groß, denn zu der Zeit gab's oder wurde in England noch gar nicht auf so großen Pferden geritten. Die hatten eher so Shetland-Ponys.
Echt?
Aber das würde halt blöd aussehen im Film.
Ist auch lustig, wenn der König da angeritten kommt aus einem kleinen Pony.
Ja, genau.
Sehr gut.
Das ist so eine der üblichen Dinge, die da kritisiert werden an solchen Frühmittelalter-Filmen.
Okay. Also Bob, du weißt, es waren Pferde drin, aber falsche Größe.
Historisch unkorrekte Riesenpferde.
Ja.
Obwohl, das ist ja gar nicht, das ist ja schon Spätmittelalter eigentlich. Nee, dann könnten es tatsächlich schon größere Pferde gewesen sein. Ja. Hä? Nee, das ist ja schon 14. Jahrhundert. Nee. Also da kann ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber also so um 1000 waren die Pferde noch ziemlich klein.
Waren es vielleicht noch Hunde?
Ja, aber die Leute auch noch ziemlich klein. Insofern stimmt es dann von den Proportionen wieder. Das sind nur.
Ist nur die Landschaft dann auch.
Ja, nee, mit den Bäumen,
aber das ist zum falsch. Teil gab es damals auch schon Grund, aber ja, das stimmt schon.
Okay.
Schon. Aber die Pferde waren mal viel kleiner übrigens, gell? Also dieses Urpferdchen, das ist tatsächlich nur so wie ein Hund gewesen. Aber das ist noch viel früher, da gab es noch keine Menschen. Aber ja, praktisch der Vorgänger des Pferds war so wie so ein. So dein Hund, den du früher hattest, der wäre wahrscheinlich größer gewesen als das Urpferdchen.
Ach, wie süß.
Mhm.
Da käme dann so ein riesiges Monster-Pony um die Ecke und das Urpferd kriegt Angst und rennt weg. Und dann
genau.
Heute ist andersrum.
Da kannst du auch nur ganz kleine Salamis draus machen.
Oh, ich habe im Urlaub.
Quickly.
Im Urlaub waren wir auf so einem Markt, gab es so Salamis, also im Finchgau gibt es ja Salamis aus allem praktisch. Also auch zum Beispiel aus Esel und sowas.
Oh.
Und da habe ich auch Gämse-Salami gegessen. Die war sehr gut.
Okay.
Und Mufflon war auch ziemlich gut.
Was für ein Ding?
Mufflon, das ist ein Schaf mit Hörnern. Also wo beide Geschlechter Hörner haben, glaube ich. Ja, auch ziemlich gut.
Was es gibt.
Hm.
Möchtest du dem Film noch die Hörner aufsetzen und die Punkte geben? Möchtest du noch was zu sagen? Ich will jetzt hier nicht.
Nö, wisst jetzt nicht, was ich dazu sagen sollte. Punkte. Hat mir Freude gemacht. Ich gebe ihm 8 Punkte.
Oh, Alter.
Ja.
Dafür sind jetzt aber 2 für die Riesenpferde, oder?
Nee, hat mir vor allem auch überraschend viel Spaß. Vielleicht, weil es mich so überrascht hat, weil ich den so ein Dreivierteljahr vor mir hergeschoben habe und dachte so, ach ja, nee, komm, noch eine Ritterklamotte. Jetzt von Netflix, haben sie ein bisschen Geld in eine Ritterklamotte gesteckt. Brauche ich nicht. Und dass mich jetzt überrascht hat, dass es mich dann doch bewegt hat und so. Also doch, fand ich gut.
Okay. Ich gebe 6 Punkte. Ich komme nicht ganz so euphorisch auf meine Kosten wie du.
Mhm.
Ja.
Dann wird es Zeit, dass wir was trinken.
Ja.
Oh, das ist eine gute Idee.
Wenn die Hörer wüssten, wie lange wir schon Vorbesprechungen hatten. Ja. Wir hatten ja nicht so viel Vorbesprechungen, wir haben einfach viel uns oft wieder miteinander verbunden.
Technische Schwierigkeiten.
Ja, genau.
Hier ist echt schon viel
Schmutz, dass die Verbindung noch nicht abgerissen ist.
Doch, den Bob habe ich eben schon einmal neu wieder reingeholt.
Ja,
deine
der Riesenpferde
hat Ausführungen über die Pferde hat er gar nicht gehört.
So, hat hier. Nicht alles.
Hört bitte.
Boah,
das war laut.
Was war das? Das war was Neues.
Dass du eine Flasche entdingst hast.
Ja, vor allem eine, die ich vorher noch nie entdingst habe.
Ja, genau.
Passiert ja nicht so oft.
Genau, das ist ein Unikum Zwetschge.
Oh.
Unikum ist ein Schweizer Kräuter, ich glaube Likör. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass das eigentliche Unikum ein Destillat ist und kein Zucker hat. Aber da bin ich nicht sicher. Habe ich auch noch nie probiert.
Ziemlich garstig, glaube ich. Also
genau, ich meine, ich glaube, es ist ein Destillat. Es ist kein Zucker drin. Und dieses Zwetschge, mit K hinten geschrieben, Zwetschge, da steht irgendwo Likör drauf. Ja, jetzt bin ich gespannt, ich hoffe, es ist wirklich Zucker drin und es ist nicht so garstig. Und ich hoffe, Zwetschge bezieht sich auch auf die Fruchtzwetschge. Ich habe aber keine Ahnung. Ich probiere das jetzt.
Okay, das ist ja gut.
Ich habe derweil.
Ja, ist mit Zucker und ich glaube, ist auch mit Zwetschge.
Den Aromastopfen aus dem Wermut gemacht und baue mir eine Negroni.
Boah, aber ist ganz schön stark. Wie viel Prozent hat denn das? Ist ja
der normale Unikum hat auch 40 Volumenprozent.
Er hat 34,5. Der hier.
Ja, und sein Likör. Also der scheint.
Ah, okay.
Also Magenbitter, sowas wie Underberg.
Nee, Underberg ist aber eine Spirituose. Und kein. Bin ich ziemlich sicher, ja. War ich mal bei einem Tasting. War ziemlich scheußlich. Oh ja,
die Lösung wird anschließend destilliert.
Es war nicht ein Unterberg-Tasting, war.
Ja.
Nee. Aber die haben als bald die haben da über verschiedene Kräuterspirituosen
gesprochen.
Ein Unterberg-Tasting.
Wikipedia geführt. Doch.
Ich meine, ist alles nicht so scheußlich wie Fernet Branca, aber, seid ihr noch da?
Ja.
Seid ihr noch da?
Ach, er hört uns gar nicht mehr. Das ist ja lustig. Das heißt, er redet einfach weiter.
Ach, ohne ist das unerfreulich.
Ohne zu wissen, dass wir da sind.
Tja, so ist das bei diesen Verbindungsproblemen. Ja, hol ihn doch mal wieder rein.
Bisschen traurig. Ich schmeiß ihn erstmal raus und dann hol ich ihn wieder rein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht den falschen rausschmeiß. Bob, ich hoffe, du bist noch da.
Ich bin hier.
Ist ja ganz gut.
Ich habe in der Zwischenzeit den Negroni zusammengebaut. Gin Mare, Carpano Antica Formula und ein bisschen Campari.
Oh, Carpano hat man ja dann doch nicht so oft offen.
Ja, das stimmt, aber ist noch ein wenig was drin.
Okay.
Und ich habe den erst kürzlich, so vor 2 Tagen oder so, habe ich einen Schluck so getrunken, das ging noch.
Na, dann ist ja gut. So, Christoph, du bist auch wieder da. Beim Bob gibt es Negroni mit Carpano.
Wer hätte das gedacht?
Ja, und ich trinke ein Bierchen, ich trinke einen Gude aus Hessen. Und dazu trinke ich ein Gläschen Knob Creek Rye, weil ich dachte, ich will heute beides.
Weil du dachtest, Rye not. okay, ich nehme den zurück.
Wir gerade... Jetzt mal völlig ignorierend, was wir auf unserer Liste stehen haben, weil die sehe ich ja nicht.
Ja.
Aber da du gerade Knob Creek ansprichst, ich habe Jessica Jones weitergeschaut und habe noch eine kleine Anmerkung zu machen. Die 2. Staffel habe ich abgeschlossen, die ist tatsächlich ziemlich familiär.
Da hast du dich beim letzten Mal doch schon so beschwert.
Ja, genau. Also sie hat auch im Abschluss dann... sie hat berührende Punkte, aber so richtig hat sie mich nicht gekriegt. Aber die 3. Staffel ist der Hammer. Wieder mit einem richtig krassen Bösewicht, diesmal einen ohne Superkräfte, aber trotzdem eigentlich überlegen. Und das Team ist jetzt irgendwie noch formierter, noch irgendwie runder. Also das Team um Jessica Jones. Und es macht wieder richtig Spaß. Richtig schöne Ermittlerarbeit und Katz-und-Maus-Spiel und also richtig coole Superhelden-Krimi-Geschichte. Und auch, was in den ersten 2 Staffeln mir ein bisschen zu kurz kam, die Identität oder die Identifikation als jemand, der Kräfte hat. Also sie hatte halt immer Kräfte, aber das... Also das ist eben, das ist sie ein Marvel-Superheld und das war sie eigentlich nicht in den ersten 2 Staffeln. Und in der 3. Staffel geht es jetzt um die Frage, was macht einen zum Held? Also was reicht es da, Kräfte zu haben? Oder die Sache wird auch, zitiert sie auch so, komm mir nicht mit aus großer Kraft voll große Verantwortung, dann kotze ich.
Und, ja, man braucht eine Gesichtsmaske und einen blöden Namen, oder? Dann kann's losgehen.
Ja, genau. Wie Kapuzengirl.
Ja, sowas.
Das mit dem Kapuzengirl möchte ich nie wieder hören. Nee, also das ist in der 3. Staffel wirklich sehr schön. Also so ein bisschen, es ist nicht richtiges Superhelden-Coming-of-Age, wie man das von Spider-Man kennt, aber es ist schon ein Bearbeiten dieses Themas, gepaart mit einer richtig guten Katz-und-Maus-Geschichte. Also 3. Staffel wieder Hammer.
Okay, das heißt für mich speichere ich ab. 1. gucken, 2. auslassen, 3. gucken.
1. gucken, dann dir von mir erzählen lassen, was die 3 wichtigen Punkte in der 2. Staffel sind, damit du die 3. Staffel ordentlich verstehst und dann die 3. Staffel schauen. Okay.
Das schaffe ich aber nicht bis zum Wochenende, bis wir uns sehen. Naja.
Macht nix.
Gut. So viel zu Jessica Jones. Der Bob hat The Zero Theorem geschaut. Du hast mir schon erzählt, was es ist. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ach nee, das war der eine Regisseur, den wir auf der Edit getroffen haben, richtig?
Richtig. Das ist ein Film aus dem Jahre 2013 von Terry Gilliam. Den wir zum einen mal auf der Edit getroffen haben und den man halt einfach kennt, weil er Teil der Monty Pythons war. Und
dort, ja, und weil er ein kongenialer bis durchgeknallter Regisseur ist mit kongenialen bis komplett durchgeknallten Filmen.
Richtig, also da sind dann solche Dinge drauf wie Brasil, 12 Monkeys, Fear and Loathing Las Vegas und dann eben solche Filme wie den zum Beispiel, den wir damals auf der Edit, wo wir in der Premiere saßen, Tideland, wo er irgendwie vorher gesagt hat, wenn jetzt nicht bei der Premiere mindestens die Hälfte der Leute rausgehen, weil sie verstört sind und irgendwie angewidert den Saal verlassen, dann betrachtet er diesen Film als seinen Fehlschlag.
Gescheitert. Oder wie hieß dieser Film, wo dann die ganzen Hauptdarsteller gewechselt wurden, so von Brad Pitt zu Jude Law und sowas?
Oh Gott, was du meinst?
Irgendwas mit Parnassus?
Das Imaginarium des Dr. Parnassus. Hieß wahrscheinlich auf Deutsch anders, ja. Aber...
Ja, doch, so ähnlich hieß
Den habe ich nicht gesehen.
Ich glaube, da wurden mehrere Schauspieler geändert.
Und dann war noch einer gestorben.
Kann auch sein, ja.
Ja, und dann hat er ja diesen Don Quixote-Film gemacht, der jetzt erst kürzlich in die Kinos kam. The Man Who Killed Don Quixote. Wo er, ich weiß nicht, 20 Jahre dran gearbeitet hat und immer wieder verschoben und Finanzierung weggebrochen und angefangen zu drehen und zu teuer geworden, wieder abgebrochen und so. Also ich weiß die Details nicht mehr, aber es war so ein endloses Martyrium für ihn, diesen Film fertig zu kriegen. Mhm. Und jetzt 2018 ist er dann wirklich mal rausgekommen. Den habe ich auch noch nicht geschaut. Was ich jetzt geguckt habe, ist das Zero Theorem.
Ganz kurz noch, das Kabinett des Dr. Parnassus, das war mit Heath Ledger. Und dafür war irgendwann gestorben und dadurch dann halt die anderen Schauspieler
gespielt. Johnny Depp, den haben dann,
Law und Colin Farrell.
Den haben dann mehrere Schauspieler gespielt, gell?
Ja, genau.
Also seine Rolle.
Ja.
Genau. In Zero Theorem spielt Christoph Waltz die Hauptrolle. Und der spielt einen, ja, da fängt's schon an. Es ist, also ich würde mal sagen, Computerbediener, Computerprogrammierer, irgend sowas in der Art. Das ist nicht so weiter ausgeführt und ich glaube, es ist
Derek Gilmore. Was steht denn bei dir auf der Visitenkarte? Auch Computerbediener?
Ja, genau.
Ja, das wäre sehr schön, oder? Visitenkarte, wo drauf steht Computerbediener.
IT-Dings. Also Christoph Waltz ist in dieser Serie, in diesem Film ein sehr verschrobener Typ. So socially.
Was er immer ist, oder?
Diesmal ist er noch viel, viel durcher, als du je zuvor gesehen hast. Er ist extrem eingeschränkt, was seine sozialen Interaktionen angeht. Das war wohl aber nicht immer so. Also man würde im ersten Augenblick sagen, das ist irgendeine Form auf dem autistischen Spektrum, aber später erfährt man, dass er früher anders war. Und dann passt es eigentlich nicht mehr so richtig. Weil so Autismus entwickelst du ja nicht einfach mal mit 40 oder so. Oder zumindest kenne ich das nicht so, dass das so geht. Vielleicht bin ich auch uninformiert, das mag sein, aber bisher dachte ich, dass es nicht so ist. Jedenfalls extrem zurückgezogen, extrem so abgewandt von den Menschen. Lebt er in einer alten Kirche, die ausgebrannt ist. Da ist seine Wohnung drin, aber das ist eigentlich, ist sie immer noch in diesem ausgebrannten Zustand. Und geht immer in eine Firma, die von einem Typ namens Management geleitet wird. Der wird einfach nur Management genannt. Und von Matt Damon gespielt. Sehr schön gespielt, auf eine Art, auf so eine creepy Art irgendwie. Immer mit so total bunten Anzügen und so. Ganz, ganz eigenartige Art, diese Rolle anzulegen. Aber wahrscheinlich vollkommen absichtlich von Terry James so gedacht. Mhm. Wenn er dann zur Arbeit geht, dann ist das wirkt alles, das ist halt so auf eine Art ein bisschen Science-Fiction, der Film, also spielt so ein bisschen in einer absurden Zukunft, aber gleichzeitig wirkt alles so ein bisschen steampunkig auf eine Art, aber auch nicht so richtig, sondern so, ja, es ist halt so eine Terry Gilliam-Welt, ja, es ist alles so
wie Brasil?
Ja, so wie Brasil, so im Grunde. Es gab wohl auch Leute, die gesagt haben, irgendwie wäre 12 Monkeys, Brasil und Zero Theorem, da würde eine Verbindung bestehen, die wären irgendwie drei Teile eines größeren Ganzen. Terry Gilliam hat dem mehr oder weniger eine Absage erteilt und sieht es nicht so, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist dem nicht abzusprechen. Also wenn man in Brasil so denkt, wie die Zukunft da aussah und was die Leute so für komische Steampunk-Computer benutzen und was für Autos da rumfahren und so, lustigerweise, so damit es möglichst Future-mäßig aussieht, gibt es am Anfang des Films eine so eine Szene, wo so lauter Future-Cars rumfahren und das sind alles diese Renault Twizys, die man mittlerweile auch auf der Straße sieht. Mhm. Aber ich glaube 2013, als der Film gedreht wurde, war ein Twizy wahrscheinlich noch ein relativ seltener Anblick. Und dadurch sah das wahrscheinlich future-mäßiger aus und heute guckst du diesen Film und denkst dir, oh, lauter Twizzies, so viele Twizzies habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen. Und dann wirkt es nicht so future-mäßig, aber es ist irgendwie ganz lustig.
Okay.
Aber halt so endlos lange Fernseh, so Videobildleinwände, die an den Hauswänden entlang gehen, absolut ununterbrochen an den Hauswänden entlang, über die Türen rüber und um die nächste Hausecke rum. Und wenn du an der Straße entlang läufst, dann kommt da eine Werbung und die Werbung bleibt immer auf deiner Höhe. Oh. Und wandert immer an der Hauswand mit. Weißt du, Fünfte Element hat sowas Ähnliches damals, glaube ich, gemacht, um so zu zeigen, wie das alles noch eskalieren kann mit diesem Konsumwahn. Und das ist jetzt aber alles nicht das Thema. Das Thema ist irgendwie, Management möchte, dass er ein mathematisches Problem löst, bei dem im Wesentlichen am Ende rauskommen würde, dass das Universum wieder zu absolut nichts zusammenfallen wird und damit das Leben komplett sinnlos ist. Und das macht ihm so ein bisschen Probleme, weil er wartet die ganze Zeit auf einen Telefonanruf, bei dem er den Sinn seines Lebens endlich erfahren wird. Warum er glaubt, dass er diesen Anruf kriegt, wird dann auch irgendwann erklärt. Das ist alles nicht so richtig stichhaltig, zumindest nicht, wenn man nicht in seinem Gehirn ist. Und es ist ein typischer Terry Gilliam-Film. Es sind alles so assoziative Dinge, die irgendwie so in der Luft schweben und man muss sich fragen, was er einem eigentlich damit sagen möchte. Und er lernt dann eine Frau kennen, mit der er natürlich erstmal überhaupt nicht umzugehen weiß, weil er eigentlich so mit Sozialkontakten und echten Menschen hat das nicht so und das will er alles nicht. Aber mit der flüchtet er sich dann in eine Traumwelt, in der er dann plötzlich so halbwegs funktionieren kann. Das ist so ein Cybersex-Apparat, den er da verwendet. Und dann meandert diese Geschichte so vor sich hin und man ist sehr in dieser Terry Gilliam-Welt und wahrscheinlich muss man das irgendwie zweimal sehen und noch ein paar Mal auf sich wirken lassen. Ich bin, glaube ich, noch nicht in der Lage, das so richtig abschließend zu bewerten, aber das war
ganz schön anstrengend.
Das war Brasil beim ersten Gucken auch, finde ich. Und man muss den dann mal so sacken lassen und vielleicht nochmal gucken, bevor man den so richtig wertschätzen kann. Und das geht mir hier auch so.
Okay.
Aber ich mag halt, zum einen mag ich Christoph Waltz sehr gern sehen und zum anderen finde ich so Terry Gilliam-Filme immer eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle, weil die eigentlich irgendwie immer Spaß machen.
Ich stelle mich so filmischen Herausforderungen nicht mehr so gerne. Ich werd immer fauler, was das geht. Ich möchte einfach nur noch unterhalten werden und da darf dann auch ein bisschen Anspruch dabei sein gerne, aber so, dass mich der Film so teils bewusst auch nervt, um mich irgendwie irgendwo hinzubringen, auf eine Reise zu schicken, der Erkenntnis, oh, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Sowas mache ich auch ganz schnell aus.
Ja. Aber das ist nicht, also bewusst nervt würde ich nicht unterschreiben. Das versucht er nicht. Ich glaube, es ist einfach eine ganz andere Art, Sachen zu erzählen. Das ist nicht irgendwie, das ist nicht alles so gemeint, wie es da steht, also wie es gezeigt wird, sondern es ist, ich glaube, das sind einfach irgendwie Terry Gilliams Gedanken, die da so Bilder werden. Und man muss dann halt irgendwie ein bisschen durchsortieren. Das ist ja bei Brasil nicht viel anders. Also manche Szenen fragst du dich ja auch, was passiert da gerade? Was soll das alles? Und klar, wenn du es dreimal gesehen hast und irgendwie mal hast eine Weile sacken lassen, dann ergeben sich dir langsam so Interpretationsmöglichkeiten. David Lynch, finde ich, scheint da auch so an der einen oder anderen Stelle durchaus durch. Der ist halt nochmal anders drauf, aber da funktionieren Filme oft ähnlich von dem Grund, vom Grundsetting her.
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe nicht mal Brasil gesehen, aber also bei David Lynch, da muss ich jetzt auch gerade dran denken, da geht es mir dann sogar so, wenn ich es verstehe, was er meint oder was er will oder was er wahrscheinlich meint, dann ist es nicht mal eine Erleichterung oder Auflösung für mich, sondern ich ärgere mich fast dann noch mehr darüber, denke mir so, ach, okay, das jetzt, so, ja, so die Banalität dessen, dass ich es einfach verstanden habe, Also dieses, wo ich dann so das Gefühl habe, so eigentlich ist der Film doch gar nicht dafür da, dass ich ihn verstehe. Jetzt habe ich ihn trotzdem verstanden. Ah, jetzt funktioniert er nicht mal in seinem Universum und oh nee, macht keinen Spaß. Also das ist, oh, ist gar nicht meins.
Okay. Ja, dann ist das vielleicht auch. Wie stehst du zu Fear and Loathing in Las Vegas?
Habe ich gesehen, aber hat mich auch nicht. War auch so, dass das mir vorher gesagt wurde, oh, super geil, musst du sehen, ja. Nee, ist auch nicht so ganz meins.
Okay, also den liebe ich ja total, den Film.
Ist einfach mein Genre.
Den habe ich, glaube ich, 10-mal gesehen oder so. Ja. Aber das ist halt nochmal eine ganz, also das ist ja im Grunde ein verfilmter Drogenrausch, wenn du so willst. Das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle.
Ja, ja. Den habe ich gesehen.
Ja gut, also dann lassen wir das als Empfehlung für Leute, die mit Terry Gilliam Filmen was anfangen können.
Ich musste jetzt eben auch gerade, wo der Christoph gesagt hat, er hat gar keine Lust, sich sowas anzutun. Mir geht es da ähnlich, wobei auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in die Sneak gehen würde und dann sowas käme, dann würde ich das, glaube ich, auch, also
ja,
Sneaker-Ehre hin und her,
ja,
aber
ja, ja,
dann wird man sitzen bleiben und sich das antun und durchstehen und
wäre dankbar hinterher, dass man dazu gezwungen wurde, es zu sehen. Das, ja, ja, da wäre ich
dabei. Genau. Ja. Aber dass man sich zu Hause hinsetzt und dann sowas anmacht, wo man weiß, so, uff, das wird
genau
anstrengend, oder du guckst noch eine Folge Jessica Jones oder irgendwas.
Ja, oder irgendein Schlachten-Epos, wo sich leicht bekleidete, übermuskulöse Männer gegenseitig mit dem Schwert abstechen, habe ich mehr Spaß dran.
Ja, oder sowas. Oder was ganz anderes, wo man eben schon mehr weiß, was man kriegt. Da sind wir schon voll geworden, ja.
Ja, das weißt du hier definitiv nicht. Und ich würde auch lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich den auch eine Weile vor mir hergeschoben habe. Ich hatte den eine Weile auf der Liste und mir sind diese Gedanken, die ihr da gerade formuliert habt, ja auch nicht fremd, dass ich manchmal einfach keinen Bock auf sowas habe. Aber der war da immer auf dieser Liste und dann kam halt irgendwann jetzt der Abend, wo ich dachte, okay, heute schieße ich mir den mal.
Jetzt musste durch.
Ja, nee, nicht mal so musste durch, sondern heute, da war ich dann einfach in so einer Stimmung, wo ich dachte, okay, jetzt passt es, jetzt nehme ich den her und gucke ihn an.
Okay. Ja, gut. Möchtest du Punkte geben oder ist das...
Dazu muss ich ihn noch zweimal gucken, bevor ich den richtig einordnen kann.
Okay, also dann nächste Woche.
Noch mal Brasil sehen vorher oder so. Mr. Tuttle. Buttle. Whatever.
Tuttle, genau. Der Christoph, wenn er denn noch in der Sendung ist...
ja, bin ich, natürlich.
Oh, ich bin entzückt, zerrüttet. Nein, entzückt. Das geht ja mal schneller, als man denkt. Du hast, ich glaube, es ist eine Serie weitergeschaut.
Keine Ahnung, was denn?
Wie ein Wilder. Achso, du weißt ja nicht, was kommt. Last Kingdom.
Nee. The Last Kingdom, ja. Nee, habe ich angefangen zu schauen. Das, da. Ich sagte ja vorhin, dass ich zwei neue, ja, wie nenne ich es? Also, The Last Kingdom.
Mittelalter-Gemetzel?
Ja, lag mir jetzt auf der Zunge, aber eine von den beiden Serien findet gar nicht im Mittelalter statt und deswegen hätte ich jetzt fast gesagt antiken Gemetzel, aber es findet auch nicht in der Antike statt, sondern in der Bronzezeit. Aber, Ach, herrje. Nee, erstmal zu The Last Kingdom.
Vergangenheitsgemetzel.
Genau. ich hatte jetzt, ja, wie gesagt, Spartacus ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Wochen und habe jetzt ein paar andere Sachen geschaut und jetzt hatte ich wieder Lust auf so eine, wie habe ich es irgendwo gelesen, Schlamm- und Leder-Serie. das trifft es ganz gut. Und so habe ich The Last
Kingdom. Sexclub mitbewerben, oder?
Ja, ist ja auch häufig auch Teil dessen.
Kommen Sie jetzt donnerstags immer Schlamm- und Leder-Serie. Schlamm- und Ledertag.
Zu unserer Schlamm- und Leder-Serie jetzt jeden Donnerstag.
Genau. Oh Gott, da habe ich ja nachher auch noch ein Thema. Ah ja.
Ja. Bleibt zotig, liebe Hörer. Es bleibt zotig,
ja genau. Und The Last Kingdom spielt in der Zeit der dänischen Besatzung in Großbritannien, als Dänen und Sachsen miteinander rangen um die Vorherrschaft in Britannien. Darf man sich aber nicht so vorstellen, dass die Sachsen irgendwie die Engländer gewesen wären, die dann eben sich vereint gegen die Wikinger gestellt hätten, sondern es waren schon so kleine Königreiche, die zum Teil gegeneinander, zum Teil miteinander, ja, von den Dänen zum Teil überrollt wurden. Und
aber am Schluss haben die Sachsen gewonnen, oder?
Irgendwann haben dann mal die Sachsen gewonnen. Also es handelt im Endeffekt
davon. Sonst hieß ja auch das Bundesland wahrscheinlich Niederdänen und nicht Niedersachsen.
Genau. Ja, und die Angelsachsen hießen dann vielleicht Angeldänen.
Angeldänen, ja. Dänen-Anhalt.
Die erstmal ein bisschen um die Serie herum. Och, Leute. Könnt ihr mal bitte aus der Folge fliegen?
Das ist schön, wenn man weiß, dass der Stefan die Mitte der Konferenz ist. Wenn wir aus der Folge fliegen, bist du sehr allein.
Ja, genau.
Okay, jetzt wieder also, ernst. Dänen und Sachsen hauen sich in England auf die Mütze.
Also, es gab ja mal, oder gibt immer noch, ich weiß es gar nicht, diese so eine Schlamm- und Leder-Serie Vikings, die, wie der Name schon sagt, von Wikingern spielt und handelt, die ein bisschen früher, glaube ich, waren. Also es gibt sogar der eine Nebendarsteller ist sogar irgendwie ein Sohn von dem Protagonisten aus Vikings, obwohl er fiktiv ist, aber ich glaube, er ist fiktiv, ich bin mir gar nicht sicher. Aber er bezieht sich irgendwie darauf. Aber es ist jetzt nicht ein Spin-off, ein echtes, sondern schon irgendwie so, ja, spielt halt in der gleichen Zeit. Ist ein bisschen größer angelegt. Also Vikings war mehr so die Wikinger-Stämme hauen sich gegenseitig auf die Mütze und intrigieren. Und jetzt spielt das Ganze ja in ein bisschen größeren Rahmen. Nämlich eben, wie ich es angedeutet hatte, so diese Dänen gegen Sachsen-Geschichte. Und aufgehängt ist es an einem Protagonisten, der gleich in der ersten Folge ein junger sächsischer Sohn eines Edelmanns, der entführt wird von den Dänen und versklavt wird und es schafft, deren Gunst zu erringen und von dem einen Dänen Fürsten oder Grafen als Sohn angenommen wird und dann bei den Dänen aufwächst und eben so von 10 bis...
Dänen sind die Wikinger.
Genau.
In der anderen Serie.
Das sind, okay. Genau, die werden hier immer Dänen genannt, aber das sind Wikinger. Also die Wikinger sind ja, das ist ja ein bisschen... Ja, wenn man von Wikingern spricht, dann ist es ja, betrifft das Menschen aus Dänemark, Norwegen, heutigen Schweden. Das ist nicht so ganz fest gegriffen, was man dann wirklich meint. Also hier spricht man meistens von Wikingern, wenn es darum geht, ihre Eigenschaft, nicht ihre Herkunft, sondern eher ihre Eigenschaft zu beschreiben. Also, dass sie eben auf dem Raubzug sind und diese Kriegsführung, wie sie das eben machen, ja?
Bärte tragen und so.
Genau, Bärte tragen und so. Und
so auszusehen wie du, Stefan.
Genau. Sehr über das Aussehen ist eine Sache bei der Serie, da darf man, ja, es ist schon, es ist halt nicht eine historische Darstellung, sondern es ist halt ein Schlamm- und Leder- Serie. Das ist halt schon auch fiktiv.
Hab übrigens gerade Schlamm und Leder gegoogelt und hab dann ein YouTube-Video von einem Sven Schlamm Lederson gefunden. Ich hab's nicht angeklickt, ich hatte Angst.
Ja, du fliegst ja noch aus der Verbindung hier raus.
Ja, das könnte auch passieren, ja.
Wo war ich stehen? Genau, er wird von den Dänen aufgezogen und identifiziert sich dann auch damit und irgendwann, also ich glaube in der zweiten Folge, das muss man überhaupt sagen, es ist ganz schön schnell erzählt zum Teil, bricht ihm da seine dänische Familie weg, also auch durch Intrigen, werden umgebracht vom Nachbarstamm und so. Ups. Und irgendwie hat er dann plötzlich keine Familie mehr und dann geht er zurück zu den Sachsen, die sich mittlerweile nur noch auf ein oder zwei Königreiche, also deswegen The Last Kingdom, also es ist nur noch Wessex übrig geblieben. Und dahin zieht er sich dann zurück, obwohl er von da gar nicht stammt. Und kämpft dann erstmal gegen die Dänen und setzt sich da dann am Hof auch so ein bisschen auseinander mit, versucht sich das zu etablieren, weil für die Sachsen ist er natürlich der Däne und für die Dänen ist er der Sachse. Ja? Also er ist da bei beiden nicht so super gelitten, genau. Und er hat noch eine Geliebte dabei, die von einer österreichischen Schauspielerin gespielt wird, die mir auch bekannt war aus Jerks. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen, ich glaube Cox heißt sie, aber sie hat's, genau. Ist eine österreichische, obwohl sie diesen englischen Namen hat. Und ja, und das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Ich bin noch in der ersten Staffel. Ich glaube, es gibt 3, wenn mich alles täuscht. Es ist, wie ich schon sagte, schnell erzählt. Es ist nicht super akkurat, was die Kostüme angeht, aber es ist, was die Geschichte angeht, doch schon, gibt einen ganz guten Eindruck. Wenn auch, ja, natürlich, es ist eine Fiktion, keine Frage. Aber es ist nicht, also wenn man es jetzt, und damit muss man es eigentlich vergleichen mit Vikings, Vikings ist halt, das ist halt wie Game of Thrones, ist halt so gut wie reine Fiktion. Oder da geht's halt nicht darum, dass es eine Historie erzählt. Und hier geht's schon ein bisschen darum. Und das ist auch ganz gut gemacht. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, deswegen bin ich da vorher drauf gekommen, das spielt natürlich viel früher, das spielt irgendwann im, also vor 1000 auf jeden Fall, ich glaube im 8. Jahrhundert oder so, und da sind die Pferde einfach viel zu groß. Bin ich jetzt rausgeflogen? Ja.
Jetzt sind sie beide weg. Wollen wir nochmal gucken, ob wir die Verbindung wieder hergestellt kriegen. So, Bob, bist du schon wieder da?
Ja, was passiert?
Sehr, ganz gut. Den Christoph haben wir irgendwie eben rausgeworfen.
Ja, ich war auch weg.
Ja, ich glaube, ich wollte dich aber irgendwie löschen und da versinkt hier ein Christoph raus.
Okay, na, ich habe nämlich einfach stillschweigend wieder angerufen und dachte mir, okay, ja, ich bin ja eh gerade nicht dran, war ja gut, aber da
hätte auch funktionieren können. Ja, da ist der Christoph wieder.
Da bin ich wieder, ich weiß jetzt nicht, was ich als, ihr müsst mich nachher so reinschneiden. Ich sagte gerade, hier ist es jetzt so, dass die Pferde wirklich alle zu groß sind.
Okay, ja, das spielt nochmal 200, 300 Jahre früher als das, was...
Ja, ich glaube, im 8. Jahrhundert spielt das. Okay. Also das spielt es deutlich früher. Ich meine, klar, es gibt ja England noch gar nicht, von geschweige denn Schottland. Das ist im Endeffekt so die Geburts... Also ich glaube, darauf läuft es hinaus. Dafür weiß ich jetzt aber auch nicht genug von englischer Geschichte. Aber ich glaube, darauf... Das ist jetzt so die Geschichte, die kurz davor spielt, dass England England wurde.
Okay.
Obwohl, da kommt ja noch William the Conqueror und so. Ah, ja, da kommt noch einiges an Geschichte. Naja, ja, macht aber Spaß. Aber
scheint dich zu unterhalten.
Es unterhält mich, ja.
Wenn du mal wieder eine Ladung Schlamm und Lederfummel brauchst.
Genau, es ist mir ein bisschen zu wenig explizite martialische Gewalt.
Okay. Zu wenig Porno?
Bisschen Porno ist dabei, aber schon auch, ja, muss sagen, ein bisschen wenig. Ich meine, klar, ich bin halt total versaut jetzt, was Spartacus angeht. Das setzt halt, was beides angeht, komplett Maßstäbe. Und das will man dann halt sehen. Ja? Da ist man dann dran gewöhnt.
Hier gibt es also nur Bärte und zu große Pferde, das ist natürlich nichts. Ja.
Genau. Und es gibt schon ein paar Schlachtenszenen und so, aber es ist eine BBC-Serie. Es ist halt eine BBC-Serie, gell? Da werden halt nicht irgendwie, wird niemanden das in Großaufnahme das Gesicht vom Schädel getrennt und abgezogen und so, ja, solche Dinge, die man in Spartacus gesehen hat. Ja, genau. aber es macht Freude. Also ich werde das weiterschauen. Mal gucken, ob bis zum Ende, aber ich gehe davon aus.
Okay. Also The Last Kingdom
auf genau.
Netflix, oder?
Ja. Soll ich noch was zu der anderen Serie sagen, die in der Bronzezeit spielt?
Wenn du möchtest, kannst du sie auch für nächste Woche aufheben.
Ja, kann ich auch.
okay.
Ich dachte kurz, er wäre wieder weg.
Aber ja, dachte ich auch so. Dann hat kurz der Ausschlag unten gezuckt. So, okay, er ist doch noch da. Der überlegt.
Ja, läuft nicht weg. Ich meine, wer ein bisschen Ahnung hat von Frühgeschichte, der weiß, um was es geht, wenn ich sage, es spielt in der Bronzezeit und alle anderen können sie jetzt das Hirn zermartern.
Ich marter mal.
Ich marter mit.
Was mir auch mein Gehirn zermartert hat, war deine Empfehlung, ach, dieses eine Video, was du mir geschickt hast, guck's dir doch mal selber an. ich war neulich in,
das weiß ich gar nicht, kam sehr gelegen.
Warum, in der Arte Mediathek unterwegs und hab gesehen, ach Mensch, hier Cradle of Filth gibt's das Konzertvideo zum Download bereit. Da dachte ich mir, das hat der Christoph vielleicht nicht gesehen, lädst du runter, gib's ihm, freut er sich. Hab ich runtergeladen, und dann hast du gesagt, guck dir das mal an, das ist schon ziemlich cool, das ist irgendwie kurz vor dem Konzert, wo du warst und...
Ja, nee, vor allem, das war ja im Urlaub und es war auch gerade so ein Abend, wo das Netz irgendwie down war. Ich glaube, es war Gewitter und bei Gewitter haben die, glaube ich, ihren Router ausgeschaltet.
Ist ja auch nett.
Ja, total, gell? Mhm. Und Theresa hat gerade die Kinder ins Bett gebracht und ich sah so, ja, hä. Und Theresa war eingeschlafen und was sollte ich jetzt gucken? Und da habe ich so in der Dropbox rumgeeiert und habe gesehen, was ist denn das? Hast mir ein Video reingeschoben und dann Cradle of Filth für die. Also super.
Ja.
Dann habe ich das geschaut. Und siehe da, es war irgendwie ein Konzertmitschnitt von eine knappe Woche vor dem Konzert, das ich gesehen hatte.
Genau. Und dann hast du das geschaut und ich habe es mir auch angeschaut. Mit immer in meinem Kopf lief die Dauerschleife. Es ist irgendwo Barockmusik drin. Es ist irgendwo Barockmusik drin. Es ist irgendwo Barockmusik drin. Es ist halt wirklich krass fies. Gar nicht meine Musik. Mhm. Mit dem Tenor, ja, ich verstehe das, glaube ich, so ein bisschen jedenfalls. Empfinde
also
nicht großen Spaß dran. Ja, gut.
Ja. Also ich hatte dir, um das kurz, das mit der Barockmusik, ich hatte dir an dem Abend dann, als ich dann geschaut habe, so einführend gesagt oder geschrieben, wenn du mal reinschaust, was du so im Hinterkopf behalten solltest. Mhm. Versuchen zu ignorieren, dass dir die Musik nicht liegt, weil die kann dir nicht liegen. Ja. Und dass es von der Struktur der Musik irgendwo Fuge oder Barockmusik ist, die anders instrumentiert ist und dass die Stimme von Danny Filth auch nur ein Instrument ist und dass die eben nicht eine Singstimme ist. Und das sind halt keine Vocals, gell? Das ist, sondern das ist auch halt
Instrument.
Genau, Instrument. Mhm. So, und wie hast du es jetzt wahrgenommen?
Ja, ich fand es schon sehr anstrengend. Ich muss auch zugeben, ich habe es nicht durchgeguckt. Ich habe vielleicht eine Viertelstunde geguckt, immer wieder weitergeskippt, dann wieder ein bisschen gehört. Was mich total rausgebracht hat, ist, dass er sich das Mikro nicht vor den Mund halten kann. Der hält es halt neben dem Mund. Und wenn er dann irgendwie zum Refrain oder zum, weiß ich nicht, wie das dann heißt, ja, kommt, dann hält er sich's vor die Stirn und brüllt rum.
Ja, das macht er, das ist, glaube ich, Absicht.
Ja, der wirkt so, als wüsste er ganz genau, was er tut. Auch
die, ja, genau.
Die Bandkollegen, die wissen musikalisch ganz genau, was sie tun. Das ist nicht irgendwie dahingeschrubbt, sondern es ist schon alles sehr, sehr bewusst, sehr klar. Ich finde, das sieht man auch deutlich. Trotzdem hat mich das hat mich so hart immer wieder rausgenommen, dieses Alter, halt dir das Ding halt einfach in die Fresse und nicht an deinen Wangenknochen. Das ist doch Käse.
Ja, nee, ich glaube, dass...
Ich möchte kurz an die Sneakpot 500 zurück verweisen, wo es auch um Mikrofondisziplin ging.
Ja.
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich hohe Mikrofondisziplin. Ich glaube, dass er manche dieser Töne, der singt ja mit so einer komischen Art von Kopfstimme, ja, dann auch wieder eine ganz komische, viel zu tiefe Stimme. Und dass, wenn er die direkt ins Mikrofon brüllen würde, wird es wahrscheinlich komplett übersteuern oder wäre zu laut oder würde ganz anders klingen, wie es nicht klingen soll. Also ich glaube, das ist ganz bewusst also so gemacht.
Diese Gesangsmikrofone, das ist das klassische, wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, aber eigentlich verwenden das alle Sänger. Das klassische Shure SM58B, das kannst du fast nicht übersteuern, da musst du schon, also das Ding ist zäh.
Hm. Ja. Ja, gut, aber also irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Fehler ist, was er da macht. Nee, das ist,
wie gesagt, sie wirken alle nicht, als würden sie das so, wir rotzen da jetzt irgendwas hin, sondern alles sehr bewusst, sehr genau. beeindruckend. Also das fand ich super spannend, das zu sehen. Aber es fällt mir halt dann doch schwer, großen Spaß dabei zu empfinden.
Ja gut, das ist für mich halt einfacher. Mir macht das auch eben auch mal musikalisch richtig Spaß. Also
ja.
Mir gefällt einfach diese Musik unheimlich gut, weil ich sie schon so lange höre. Eben für mich klingt die nach wahnsinnig viel Melodie und Pomp und zum Teil auch Kitsch, wo andere wahrscheinlich Lärm hören, höre ich Kitsch. Ja, es ist so, ich weiß nicht, ob du Nymphetamine gehört hast, wo ich gesagt hatte, irgendwie bei Minute 40 oder so. Das ist eine Ballade im Endeffekt, gell? Eine Black-Metal-Ballade, wenn man so will. Die hören wahrscheinlich viele andere auch als Lärm, aber
das eigentlich war ist das eine ruhige Kitsch-Ballade. Stück weiter hinten. Ruhigere.
Wieder weg.
Schade eigentlich. Wir hatten sowas wie einen Dialog. Ja, ist doch so. Ach, ist das ein großer Spaß heute wieder.
Dazu muss man wissen, dass ich auch gerade weg war.
Ja.
Und du mich gerade wieder reingeholt hast, als der Christoph rausgeflogen ist.
Ja.
Fantastisch.
Christoph, du bist auch wieder da.
Ja. Ich finde, wir sollten das diese Woche einfach nicht sauber zusammenschneiden, sondern so lassen.
Ich glaube, er ist auch nicht da. Christoph? Ja, er ist da, aber nicht richtig. Ja.
Er ist so halb da.
Vor allem, weißt du, was mir passiert ist? Mitten in der Sendung habt ihr die Spuren getauscht. Du bist jetzt auf Christophs Spur.
Oh nein.
Ja.
Das ist nicht zu reparieren.
Nee, das geht nicht. Ja, man kann es auseinanderbauen. Christoph?
Ja, oder man nimmt halt einfach.
Ah, er ist wieder da.
Das wird richtig viel Arbeit, das zu schneiden.
Wir haben uns gerade entschieden, dass wir nicht viel Arbeit reinstecken.
Weil das Problem ist, ich merke halt oft auch nicht, dass ihr weg seid und erzähl.
Das ist eigentlich was Gutes, weil dann hat man wenigstens was, was man aneinander schneiden kann.
Ja, das ist gar nicht so schlecht.
Was? Pop, hast du jetzt mich verarscht?
Nee, nein. Ist wirklich gut. Wenn du einfach weiterredest, dann erzählst du Geschichte fertig.
Nee. Ja, nee, weil der Bob hat eben gesagt, das ist ein.
Ah, okay.
Und dann kam wieder nichts und ich dachte, oh scheiße, jetzt ist schon wieder abgerissen. Also. Jetzt seid ihr wieder da.
Das wäre wirklich eine gute Verarsche, aber das habe ich nicht absichtlich gemacht. Nee, aber das ist tatsächlich wirklich gut, wenn du den Satz wenigstens zu Ende bringst und nicht mitten im Satz irgendwo, seid ihr jetzt wieder weg, weil dann kannst du nichts mehr schneiden.
Nee, ich
wenn du aber
nicht.
Wirklich
eine
Geschichte zu Ende erzählst und dann am Ende eines Satzes einen Punkt machst und dann irgendwie sagst, seid ihr schon wieder weg?
Scheiße.
Dann kann ich das hinten wegschneiden und dann müssen wir nur noch gucken, wie man da den Anschluss findet, aber die Geschichte war wenigstens fertig.
Genau, nee, war sie auch in dem Fall wieder.
Das ist dann wirklich, weil dann hast du im Schnitt wenigstens so einen Punkt, wo du weißt, bis hierhin alles okay, ab jetzt mal gucken. Aber wenn du schon vorne weißt, so ich weiß nicht, wie das aufhört und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, hast du zwei Probleme und das nervt noch mehr.
Ja. Und, genau, ja. Ich fragte den Stefan, ob er in Nymphetamine reingehört hat.
Genau, und da habe ich geantwortet, das ruhige Stück und dann machst du weg.
Ah, okay.
Das war dieses relativ ruhige am Ende.
Genau, ist eine Ballade im Endeffekt.
Ja, fand ich auch nicht verkehrt. Also, wie gesagt, ich erkenne, dass da insbesondere
also das
jetzt,
ist,
wo ich versuche, mich in ein Instrument reinzustümpern. Wir neigen ja dann doch auch beide oder alle drei sogar dazu, solche Themen dann immer ein bisschen nerdig anzugehen. Und dann steigert man sich da halt so ein bisschen, ja, also nur ein wenig rein. Und dann erkennt man eben auch große Kunst, wenn das andere vollbringen.
Nymphetamin übrigens, bin ich ziemlich sicher, wird deiner Frau gut gefallen.
Das kann gut sein. Ich werde dir das mal vorschlagen. Also sie hört das ja hier. Also wenn du es hörst, sag mir Bescheid. Ja, sie hört uns immer fleißig.
Ja, weil das ist nämlich schon so, das ist ja Cradle, die wärmsten. Cradle bezeichnet sich ja auch als irgendwie moderne Vampirgeschichten für Erwachsene oder irgendwie sowas. Und das ist ja so musikgenremäßig nicht so weit weg von dem, was deine Frau früher mal gut fand.
Ja. Da weißt du, glaube ich, mehr als ich, weil mir sagen diese Begriffe dann schon nicht mehr. Sie war jetzt auch am Wochenende weg. Und ich habe halt nicht mal den Flyer richtig verstehen können, was da passiert ist. Das ist
sehr gut. Wo war sie denn?
Was da passiert ist?
In Bad Homburg. Irgendeine Dark Party.
Ah, okay. Irgendwas mit Darkroom. Egal.
Ah, ist lustig. Sie haben bei uns auf der Arbeit auf dem Parkplatz geparkt. Weil es halt irgendwie fußläufig 40 Meter oder so sind von der Arbeit, also wo ich arbeite.
Das war, da hat es aufgehört, was Stefan verstanden hat. Irgendwas mit Arbeit und dann haben sie geparkt. Genau. Fertig, dahinter war es vorbei.
Ja. EDM, EBM, irgend sowas. So elektronisch.
Ich glaube, ich EDM muss mit einer Frau mal auf ein Konzert
heißt so viel
gehen.
Wie Electronic Dance Music, soweit ich das weiß.
Ja, irgend sowas. Ja. Ja, ich glaube, Christoph, da habt ihr echt gute Überschneidungen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Gut.
Da haben wir schon wieder jemand eine Flasche auf.
Ich habe nur meine Wasserflasche ein bisschen gedrückt an meinen Kinn gehalten und dann wieder losgelassen.
Achso. Ich habe hier noch eine Flasche Brandy stehen. Gran Duc d'Alba. So als Backup, wenn mir der Unikum nicht schmeckt, aber ich sauf jetzt diesen Unikum vor mich hin. Werde, glaube ich, einen brutalen Kopf haben morgen früh.
Ich habe auch schon den zweiten Negroni gebaut, es geht nicht gut aus.
Ich habe hier gerade festgestellt, dass mein Knob Creek irgendwie Fassstärke, also 50% habe, hat mir brennt so die ganze Zeit. Ich krieg den überhaupt nicht entspannt getrunken und muss die da und husten und mich leise drehen. Ja, dann habe ich wieder Angst, dass ihr mich nicht hört und weg seid. Okay,
nächstes Thema.
Ich glaube, es gibt das Cradle-Video immer noch in der Arte-Mediathek.
Cool.
Wen diese Art von Musik interessiert, kann das sicherlich dort runterladen und anschauen. Und wen es nicht interessiert, macht wie ich, denkt Barockmusik und skippt mal so ein bisschen rein. Es ist schon interessant, das zu sehen, was die musikalisch da machen. Also das finde ich schon spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir, ein Konzert, da müsste ich halt auch die Karte für kaufen. Das wäre es mir, glaube ich, dann nicht wert.
Nee, sicher nicht.
Also
und diese Ballade, von der wir sprachen, ist bei Minute 42:30, wenn euch das
in dem Arte-Video genau.
Genau,
in dem Arte-Video. Ja. Also weiß nicht, wenn es so sneakmäßig wäre, quasi für ganz wenig Geld eine Überraschung, Überraschungskonzert oder irgendwo man eine Karte gewinnt, ich glaube, ich würde trotzdem hingehen, einfach um das mal so in echt zu erleben und ja, in Anführungsstrichen durchzustehen. Das ist ja dann das Ähnliche wie bei den Filmen, die einem dann schwer vorkommen. Ich glaube, da hätte ich schon Spaß.
Das glaube ich auch.
Anders als du, aber es wäre schon interessant, ja. Mehr vielleicht wie dein Vater.
Mein Vater war nicht mit bei Cradle, aber
ja, aber bei Running Wild dafür. Konzerten, oder?
Ja, klar. Er musste damals auch mit.
Das ist schon
krass. Also, diese ganz harten Sachen, die musste er nur morgens beim Rasieren hören. Morbid Angel zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, Running Wild, Grave Digger ist er mit aufs Konzert gegangen.
Grave Digger habe ich vorhin irgendwie beim Querlesen, die haben ein Lied über William Wallace gemacht, den Helden von Braveheart.
Das wundert mich gar nicht. dass die so
mit das schon mal, aber bei Grave Digger denke ich immer wieder nur an den Monster Truck.
Achso, ich dachte an den Whisky.
Nee, an den Monster Truck.
Ja.
Mir, Grave Digger ist ja so hier. Hey Grave Digger, yo Digger. Alles klar, Digger. Die Grave Digger, weißt du, der Digger.
Dave Digger. Grave Digger hat mit dieser bayerischen Whisky-Marke.
Gott, das geht immer weiter.
Wie heißen die? Hier, helft mir mal.
Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Das kommt mir bekannt vor.
Das haben wir im Cocktail-Podcast erzählt. Das war nicht
ja,
hier. Das
haben wir im Cockpot mal erzählt. Ja, richtig. Haben die sich zusammengesetzt und irgendwie einen Whisky entworfen. Naja.
Ja, den haben wir probiert auf dem BCB.
Der ist bestimmt ganz toll.
Apropos BCB. Christoph, du warst im Puff.
Überleitung
des Jahres. Und das Beste ist, du hast Frau und Kinder dabei gehabt. Was ist denn da
ja,
passiert?
Ja, stimmt.
Was ist denn da passiert?
Und warum erzählst du von deinem Puffbesuchen hier im Sneakpot? Das war jetzt eine Flasche.
Ja, wir waren in einer, jetzt hast du mir natürlich die Pointe kaputt gemacht, gell? Das ist schade. Wir waren in einem Event, wir waren bei einem 30. Geburtstag im Familienkreis in München, im Dunstkreis von München. Und,
Dunstkreis der Familie in München.
Dachte ich auch jetzt gerade.
Genau, Dunstkreis der Familie, ja, das ist Freund von Nichte, irgendwie so, ja, also schon nicht ganz nah verwandt. Mhm. Und ja, das war in einem Event, in einer Event-Location bei München. Und am Eingang stand sehr präsent ein Schild, Fotografieren strengstens verboten, bei Zuwiderhandlung sofort rausschmiss und so. Also, okay, ja, von mir aus. Und dann komme ich so rein und war so ganz gemütlich.
Du hast auch so ein bisschen gefragt, was dieses Schild FKK Sauna Club da soll.
Nee, das nicht. Es war so ein bisschen Gothic-mäßig, als hingen so ausgestopfte Tiere und Totenschädel und so an der Wand und so halt so ein bisschen auf morbid gemacht und
das könnte bei meinem Friseur sein.
So eine, ja genau, so war ein bisschen düsterer, so Sitzgelegenheiten in so Halbseparés, also so ein bisschen so Nischen, ja. Dann eine Sitzgelegenheit, die an ein Hochbett erinnerte, also war wohl auch mal ein Hochbett, wo man auf dem unteren Bett praktisch drauf saß. Dann eine Gogo-Stange, wo mein Sohn mich gleich fragte, was das ist.
Hast du direkt mal dein...
Habe ich gesagt, da kann man tanzen.
Hast du nicht vorgetanzt?
Macht der Oktai nachher bestimmt noch und auf den Oktai ist einfach Verlass, ja. Hat er dann tatsächlich später. Echt? Ja, klar.
War das das Geburtstagskind oder was?
Nee.
Okay.
Den Oktai wirst du garantiert auch am kommenden Wochenende, wenn wir auf der Cap Cocktails machen, wieder kennenlernen. Der ist nämlich immer bei dem Cap-Start auch dabei. Als Kunde. Und ja, und dann bin ich zu einem anderen aus dem Familienkreis gegangen, der ein bisschen älter ist als ich und ein bisschen erfahrener ist als ich. Und habe so gesagt, hier, das ist schon irgendwie ein komisches Etablissement, oder? oder interessantes Etablissement. Und er hat so gemeint, ja, ist halt ein Bordell. Und da dachte ich mir so, jetzt wo du das sagst.
Gut, dass ich meine Kinder dabei habe.
Ja, genau. Er hat dann auch gemeint so, ja, hast du mal in den Nebenraum geschaut? Ich so, in welchen Nebenraum denn? Ja, da vorne hier, die Tür. Und da war so eine Tür, da ging so zwei Stufen runter. Mhm. Und dann war eine Tür, wie so in Verlies runter. Aber da war eine Fensterscheibe drin, konnte man durchgucken, habe ich durchgeguckt. Und es war ein riesiger Raum dahinter, also viel größer als der, in dem wir waren. Weil der, in dem wir waren, der hatte vielleicht so, also so wie pinke Bar, ein bisschen größer als die pinke Bar.
Oh, ach so, so richtig klein.
Ja, ich vielleicht nicht ganz so klein. Ja, so vielleicht waren es 40 Quadratmeter, ja, also war aber schon klein. Mhm. Und der Raum, der unten war, der war, also das war ein richtig großer, richtig großer Club, ja. Aber da waren halt dann mehrere solche Stangen und auch Käfige zum Tanzen und zwei Bars, so geschwungene. Und also es war, da wurde es mir dann schon deutlich, ja. Das sah so ein bisschen aus wie bei From Dusk Till Dawn, so. Mhm. Und
was von Dusk Till Dawn? Titty Twister oder was?
Titty Twister natürlich, ja.
Okay.
Und dachte ich, ja.
Kneipe.
Ja, genau, nur halt mit Tanz im Käfig und Schlangen und so, ja. Ich gehe mal davon aus, oder wir gingen davon aus, dass es nicht mehr in Betrieb ist, denn dann würde es sich nicht lohnen, da das zu schließen an einem Samstagabend, um da einen 30. Geburtstag zu feiern. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das machen würde. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das wohl häufiger ist, dass so ehemalige Etablissements umgebaut werden zu so Event-Locations, weil in Zeiten von YouPorn da vielleicht dann doch ein bisschen weniger Bedarf besteht. Oder vielleicht hat sich der Bedarf da auch irgendwo verschoben zu irgendeiner anderen Art von, weiß der Teufel, ich kenne mich da nicht aus, ich habe mich dann auch beraten lassen von eben dem, der mir gesagt hat, dass das ein Bordell ist.
Der wusste das, der kannte sich da aus, oder was?
Der hat mir erklärt, was ein Laufhaus ist, da hatte ich sogar schon mal von gehört. Und was? Dann die Sachen mit dem Saunaclub. Ich dachte ja immer, dass dieses Saunaclub, das Wort Saunaclub, dass das nur ein Codewort ist, also dass es praktisch nur, dass es einfach ein Puff ist. Mhm. Wo man halt draußen nicht Puff dran schreiben will, sondern schreibt man als Saunaclub, da weiß auch jeder, was gemeint ist.
Geh ich davon aus, immer noch, ja.
Ja, nee, hat er mir gesagt, ist gar nicht so, sondern da ist tatsächlich, wenn du reinkommst,
Der ist jetzt nicht wirklich zusammengebrochen, wenn es spannend wird, oder?
In dem Moment, wo es aufregend wird. Das kann doch nicht sein.
Herr Giesbert, Master of the Conference, würden Sie bitte diese Verbindung wiederherstellen? Ich will wissen, wie es mit dem Sauna-Club ist.
Ja, das kann ja wohl nicht sein. Oh, ja. Ist das aufregend hier.
Eigentlich ist es nur frustrierend.
Das ist total nervig. Jetzt merkt er nicht, dass Sie ihn wieder anrufen. Erzählt vom Sauna-Club und was er da alles gemacht hat und wir hören's nicht. Ist das traurig?
Wir können es hinterher auf der Datei hören. Das, dafür ist ihr da.
Ja. Hoffentlich hat er auf Aufnahme gedrückt. Das müssen wir ihn gleich mal fragen. Christoph. Hallo. Jetzt, da ist er wieder. Ja. Christoph. Christoph.
Ja, ich bin da.
Juhu. Es ist in dem Moment abgerissen, wo du erzählt hast, was ein Sauna-Club ist.
Habt ihr es noch gehört, was ein
Sauna-Club
ist?
Nein, wir haben es nicht gehört. Du hast es einfach ins Leere gesprochen.
Okay, also in einem Sauna-Club ist der Raum, wo du dir die Prostituierte aussuchen kannst, ist eben in so einer Sauna-Atmosphäre und die Leute sind nackig und fühlen sich eben so wie in so einer Sauna und sind deswegen ein bisschen stärker in ihrer Komfortzone. Was es eben das ganze Prozedere einfacher macht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber so wurde es mir dargestellt. Das heißt, die Bezeichnung Sauna-Club ist gar nicht so irreleitend, wie man immer denkt.
Quasi so ein Wellness-Tempel-Puff.
Ja, wenn man so will, ja.
Okay.
Okay, die Erklärung war jetzt, kürzer.
Als Leben lernt.
Ja, Erklärung war jetzt kürzer und unspektakulärer, als ich gedacht hatte.
Ja, ich habe es eben länger erzählt.
Ja, dann ist das auch, das ist bestimmt auch in der Sendung drin.
Genau.
Okay, ist deinen Kindern aufgefallen, dass das aussieht wie der Kindergarten, wo sie sonst
hingehen? Meine Kinder haben nicht so wahnsinnig viel Bar-Erfahrung, deswegen ist denen das natürlich nicht aufgefallen. Ich muss sagen, ich hatte zwei Dinge. Einmal habe ich gemerkt, wie stark ich da aus meiner Komfortzone raus bin, hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Weil eigentlich so eine coole Bar-Location finde ich eigentlich gut.
Ja.
Aber also ich habe das nicht ganz geschafft, das innerlich zu trennen. Und ich fand es irgendwie, also ich fühlte mich da nicht so wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war einfach, ja, wie gesagt, war nicht in meiner Komfortzone. Mhm. Wir haben dann dort auch gegessen. Also wir haben
Ach je.
Ja, also so
war catering. Vom,
also, aber ja, was genau. Hat dich gestört?
Ich weiß es auch nicht. Also es ist Das ist total psychisch. Also einfach diese Vorverwendung und dass mir die noch so gemerkt hat. Also dass du halt eigentlich in einem Puff sitzt, gell? Auch wenn der nicht mehr ich hätte das also ganz ganz sachlich hätte ich das auch nicht gedacht, dass mich das stört. Aber irgendwie fühlte ich mich da also hier gehörst du irgendwie nicht hin. Ja, das ist so. Irgendwie komisch. Und auch das Essen dort, ja. Also du hast dann mit Catering, also wir haben dann so, das ist ein Kurde und wir haben dann so kurdisches Essen so aus so Stopor, so wie beim Dönermann im Endeffekt bekommen, gell? Und wir saßen dann in diesem Etablissement herum und aßen eben dieses Dönerfleisch oder dieses Fleisch, war sehr gut, aber das ist irgendwie komisch. Du sitzt im Puff und isst, ja. Also irgendwie total strange.
Ja.
Und versuchst nicht zu verdursten, weil die Bar wirklich unterirdisch schlecht war. Es war wirklich, also selten so eine schlechte Bar erlebt. Ich habe schon die
Therese. Also nach allem, was man so hört, ist das authentisch für einen Puff.
Ist es so, ja? Wo du dann denkst, so, oh, die Drinks sind so schlecht, ich muss jetzt ficken gehen.
Muss ich irgendeine Dienstleistung, die sie besser können, genau. In Anspruch nehmen?
Also furchtbar. Ich hatte eher gedacht, die Getränke sind super im Puff, weil es sind ja so teuer, wie man sagt. Aber also die Theresa hatte einen Aperol Spritz, der praktisch untrinkbar war. Der war wirklich ekelhaft.
Wie kannst du denn einen Aperol Spritz untrinkbar machen?
Ja, genau. Ja, warte mal ab. Und dann habe ich gesagt, okay, was trinke ich da jetzt? Habe auf die sogenannte Karte geschaut und gesagt, scheiße, da steht nur Mist drauf. Und es stehen auch nur Mistspirituosen rum. Und ich habe dann, haltet euch fest, einen Wodka Lemon getrunken. wenn ich Wodka Lemon bestelle, das heißt schon was. Und den, selbst den, haben sie so versaut, dass er eigentlich auch nicht trinkbar war, weil er nämlich das Lemon aus einer, ich glaube, 1,5 Liter Flasche war, die, glaube ich, vom Vortag war und, also mindestens vom Vortag, vielleicht auch von der Vorwoche nur halb voll. Also es war vollkommen abgestanden. Es war nicht trinkbar. Es war wirklich ekelhaft.
Scheiße.
Ja, genau.
Man will ja auch nicht der Assi-Gast sein, der zum Bartender geht, so, Alter, was denn das? Nimmst du?
Nee, kannst du nicht. Nee, das ist, hat man da halt nicht getrunken, ne? Oder ich habe dann, glaube ich, noch ein, was habe ich noch getrunken? Orangensaft oder irgendwie sowas.
Es rächt sich einfach, dass du kein Bier trinkst an der Stelle. Das ist, ist normalerweise eine sehr zuverlässige
Rettung. Stimmt. Stimmt.
Gib mir ein Bier, lass mich die Flasche selber aufmachen, sonst verhunzt du das auch noch.
Ja gut, kann auch, kann warm sein, gell? Das kann natürlich passieren. Bitte? Es kann warm sein.
Ja gut, aber das, da muss ich Holgi zitieren. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die man haben muss, warmes Bier zu genießen. Das rettet einem auf Studentenpartys immer den Arsch.
Warmes, schlechtes Bier. Mm.
Hansa-Export.
Nee, aber das war ja in München. Also das Bier war, glaube ich, sogar ganz gut. Es war nicht Hansa oder Oettinger oder es war, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas, was passabel war.
Okay.
Ja, und was wollte ich noch sagen? Noch eine zweite Geschichte.
Aus dem Puff?
Ach genau. Was ich mich gefragt habe, war, ob den sowohl dem Geburtstagskind als auch vor allem seinen Eltern bewusst war, was das für ein Etablissement war. Ich bin mir nicht sicher, dass das so ist.
Echt?
Ja. Bin ich mir wirklich gar nicht sicher. Also bei seinen Eltern bin ich mir sehr sicher, dass es denen nicht klar war. Und ich glaube, die wären da auch sehr aus allen Wolken gefallen. So
würdet ihr eure Eltern auf, wenn ihr Geburtstagsparty feiert und aus irgendeinem Grund, ihr feiert mit jemandem zusammen und der sagt, ich habe die geilste Location und dann stellt ihr fest, oh shit, ist ein Puff. Ladet ihr eure Eltern ein?
Also ich war mal mit meinen Eltern in einer schwulen Bar.
Okay.
Und es war sehr schön. Und zwar war das in Schottland, in Glasgow. Und wir hatten Hunger und waren irgendwo in Glasgow in einer nicht so wahnsinnig, nicht in der besten Gegend.
Okay.
Und haben irgendwie kein Lokal gefunden. Und haben dann gesagt, okay, wir trennen es und uns und treffen uns in 5 Minuten wieder hier und jeder geht in eine andere Richtung und guckt, wie man es halt in schlechten Gegenden macht, gell?
Trennen.
Und, ja. Genau, trennen.
Und zwei werden erschossen, drei werden.
Genau.
Was halt so passiert.
Aufgeschlitzt, ja. Gut. Und ich.
In Schottland, dann, ja, das kann schon passieren. Ich habe es gerade im Film gesehen. Das war die Wahrheit.
Genau. Und ich bin dann in so eine, in einer Straße, die hieß. Irgendwas wie Merchant Street oder so, kannst du, weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall in ein Lokal gekommen, was mir auf den ersten Blick, ich war halt auch vom Land, gell? Also
ja, red dich nur raus.
Ich habe damals erst glaube ich 2 oder 3 Jahre in Frankfurt gelebt und
Da warst du ja frisch.
Genau. Und in dem Lokal war es sehr dunkel. Mhm. Draußen waren so an den Fenstern war als Symbol des Lokals oder der Kneipe das war so eine Flamme, so eine lila Flamme. Hätte mir da was auffangen können, aber ist mir nicht. Und ich bin halt rein, es war wirklich richtig dunkel darin. Ich habe fast nichts gesehen und bin halt zum Tresengang gefragt, hier gibt's hier auch was zu essen und ja und hier ist die Karte, haben wir auf die Karte geguckt, und da waren halt richtig coole Sachen drauf, alles so richtig Rumsteak und sowas, ja.
Cool.
Und dachte ich, und auch so vernünftige Preise, und ich so, okay, ist cool, ja, geil, habt ihr schon auf? Und ja, klar, kein Problem, war noch keiner da, gell?
Ach so, wollte gerade sagen, waren da andere Gäste? Nee,
kein einziger. Und dann bin ich also zurück zum Treffpunkt und hab gesagt, also hier, ich hab die ideale Bar gefunden, ja, und, okay, jetzt sind wir hin.
Bisschen dunkel, aber sonst cool.
Ja, genau. Und meine Eltern, meine Geschwister und ich, gell, wir waren zu fünft. Ich war damals gerade 21 oder, nee, 23 war ich schon. Es war nochmal so ein spät mit meinen, ne? Ja klar, schon lange. Ja. Spät mit meinen Eltern nochmal in Urlaub fahren, haben wir noch einmal gemacht. Also ich bin eigentlich, ich glaube, seit ich 14 oder 15 war, bin ich nicht mehr mit meinen Eltern gefahren, aber da dann halt sind wir nochmal alle gefahren. Und ja, und dann saßen wir da drin und langsam.
Dann hattest du nichts Besseres zu tun, als sie so reinzureiten.
Sagen wir, nehme ich nie wieder mit.
Ja. Langsam gewöhnten sich die Augen an die Dunkelheit und irgendwann sagt sie, also das hier, irgendwie ist das auch ein bisschen anders, als wir das kennen. Und irgendwann wurde uns dann schon klar, so, was das für ein Etablissement ist. Und ebenso, ja, die Barkeeper und Ober, das war halt schon auch, ja, Klischee, gell? Das war halt Klischee, schwuler Ober. Also es war, da konnte man nicht, das konnte einem nicht auffallen.
Okay.
Und wir haben gedacht, ja, ist egal, ja, klar, ist ja cool. Ist ja kein Problem. Ich glaube, die fanden das auch ziemlich cool, dass da so eine junge Familie bei ihnen ist. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz üblich. Und genau. Und dann mussten wir aufs Klo. Das war bei mir.
Es gab kein Damenklo.
Ich glaube, ich ging erst aufs Klo, es war kein Problem. Und dann wollte meine Mutter aufs Klo gehen. Dann kam sie kurz darauf zurück und hat gesagt, die Damentoilette, ich weiß nicht, ob sie abgeschlossen war oder jetzt, nee, in der Damentoilette ist kein Licht und sie findet den Lichtschalter nicht. Und dann bin ich wieder zum Obergang und gesagt, hier, also meine Mutter wird genau aufs Klo gehen und die findet den Lichtschalter nicht. Und sie sagt, oh nee, den müssen wir zentral anmachen. Ah, das haben wir vergessen, ist nicht so häufig an. Cool. Ja, die hatten halt eine Damentoilette, weil sie das müssen, aber brauchen sie halt nicht.
Ja.
Ja, aber war total nett. Also, und war, das Essen war super und war richtig schönes Erlebnis. Also war richtig, richtig gut. Und meine Eltern waren auch ziemlich
entspannt. Warum auch nicht?
Also,
das ist halt einfach nur ungewöhnlich.
Genau. Ne? Meine Mutter war schon so ein bisschen so, die Sache mit dem, mit der Toilette, also, nee, da fragen wir nicht. So, ja, also war sie schon so, um Gottes Willen, nein. Dann hält sie es halt ein und so, nee, Quatsch, fragen wir einfach, ja, ist doch kein Problem. Und ja, war auch kein Problem. Also war total nett. Und meine Eltern waren ziemlich entspannt da. Also ich glaube, mein Vater fand es eigentlich ganz lustig. Und meine Mutter war nicht total in ihrer Komfortzone, aber war wahrscheinlich mehr in ihrer Komfortzone als ich da im Puff vor ein paar Wochen.
Sehr schöne Geschichte. I like.
Ich glaube, ich würde meine Eltern nicht einladen, wenn ich irgendwie meinen Geburtstag im Puff feiern müsste. Das wäre zu seltsam.
Ich glaub, also bei mir stellt sich eher die Frage, lade ich meinen Vater oder meine Mutter, die leben ja getrennt, ein und
Aber im Puff kann man es auch beide einladen, oder?
Ich glaube, ich kann es jetzt nicht in Worte kleiden, aber ich glaube, ich würde eher meine Mutter einladen, weil ich glaube, die wäre cooler damit.
Okay.
Also nicht, dass mein Vater damit jetzt ein nennenswertes Problem hätte, aber ich glaube, meine Mutter wäre so 5% cooler und die würde das lustiger finden. Wobei ich das, im Zweifel käme es auf den Versuch an, also vielleicht irre ich mich da auch total.
Ja, wie gesagt, ich hätte
es klar, im November feiert der Bob seinen Geburtstag im Puff.
Ich habe zwar einen neuen Job, aber ich glaube, das kann ich mir trotzdem nicht leisten.
Gerade hier in Frankfurt ist ja so günstig und so.
Ja, genau. Mal so einen ganzen Puff für den ganzen Abend. Ich glaube, da wollen sie Beträge für haben, da treibt sie die Tränen in die Augen.
Genau, dann lieber in die Kneebar gehen.
Ja, das ist das Komische, genau. An Bars dachte ich auch, weil ich war ja in Frankfurt schon in Bars, wo zur gleichen Zeit auch Prostituierte waren, ja, die da eben das war natürlich kein Puff, sondern es waren einfach gute Bars, wo halt Gäste auch Prostituierte mitbringen. Und da habe ich kein großes Problem mit, oder habe ich überhaupt kein Problem mit. Also, ja, es sind halt andere Gäste, so what, dann bringen sie halt Prostituierte mit. Also da bin ich vollkommen in meiner Komfortzone. Und deswegen fand ich es so erstaunlich, dass ich hier so raus bin. Also, ganz komisch, hätte ich nie gedacht.
Dass einem sowas dann plötzlich so stört, ja. Hab ich dir mal erzählt, oder hier habe ich glaube ich nicht erzählt, wie ich in einer Bar gearbeitet habe und einer der Gäste, der mit einer Frau da war, fest davon überzeugt ist, dass wir ein Puff sind?
Was?
Ich habe ja mal einen Monat in Hamburg in der Bar gearbeitet und der so...
Die auch eine Glocke hat, wahrscheinlich genau. Deswegen, oder?
Keine Ahnung, weil alles so plüschig und ist ja nicht plüschig, aber
weiß ich auch schon ein bisschen.
Ja. Die dominierende Farbe ist braun, also insofern.
Ja, aber er war der eine war und sie so, also sie war wohl offensichtlich schon öfter da gewesen. Sie so, können Sie ihm bitte sagen, dass das hier kein Puff ist? Ich so, wir sind kein Puff. Sie können gerne mit hochkommen. Da sind die Eismaschinen und die Kühlschränke. Also da, wo jetzt der Pine Room ist oder so, als ich da gearbeitet habe, war da eben Oder Gefrierschränke, da waren da oben die Gefrierschränke und nee, die Eismaschine war im Keller. Egal, ist ja auch. Und er war nicht ganz überzeugt. Ja, wir können gerne hochgehen und das angucken, aber da ist halt nichts, es ist halt hinten. ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt mit hätte hochnehmen dürfen im Endeffekt, aber es war halt echt so eine, so, okay, ja.
Der Mario hat eher rausgeworfen.
Das sieht ja aus wie ein Puff, das ist ein Puff. Nee, ist kein Puff, es ist eine Bar, eine gute Bar. Ja.
Geil.
Das war echt so, können Sie ihm bitte sagen, dass das hier kein Puff ist? Was?
Ja, aber das ist ja genau das, gell? So von der Optik, es ist gar nicht so weit davon entfernt, gell? Und da fühlen wir uns total wohl. Und
ja,
dann in einem ehemaligen echten Puff fühlen wir uns plötzlich unwohl.
Du,
also das ist krass.
Du,
ja, ich unwohl. Ja, ich, ja.
Glaube, ich wäre auch unentspannt. Wärst du da richtig entspannt,
Bob? Ist so krass, was die Psyche macht.
Das also, kann ich unmöglich vorhersagen.
Das kann man nicht vorhersagen, ja. Ich hätte nie gedacht, dass mir das was ausmacht. Also, es hat mich jetzt auch nicht groß belastet. Also, hat mich auch nicht groß belastet, dass ich meine Kinder dabei hatte. Aber irgendwie, es ist strange. Also, irgendwie habe ich so gesagt, du gehörst hier nicht hin. Und du gehst lieber um 21:45, als um 21:45. Also, ich wollte da auch nicht bleiben.
Frau und Kinder dabei zu haben, kompliziert die Situation doch deutlich.
Ich glaube, Christoph, wenn du auf der Party mit uns beiden gewesen wärst.
Du meinst, du wärst da entspannter als die Theresa gewesen? Ich glaube nicht.
Nee, aber wäre das anders gewesen? Also weiß nicht, wir wären zu irgendeinem Bar-Event eingeladen worden und das wäre halt, dann wären wir da reingelaufen.
Ja, aber in Kombination mit diesen fürchterlichen Drinks, wir hätten dann gesagt so, ey, was soll das? Ey, brauchen wir das echt? Komm, lass uns noch irgendeine andere Bar gehen.
Okay, dann ändert die Situation dahingehend, die Drinks wären gut gewesen und wir laufen da rein und es ist ein Bar-Event von irgendeiner blöden Spirituosenmarke.
Ja, dann hätten wir es wahrscheinlich lustig gefunden. Aber dann hätten wir es wahrscheinlich auch irgendwie noch mehr abspalten können. So dieses, es ist eben nicht nur eine Party an einem besonderen Event, sondern es ist halt so, wir sind hier
um irgendwas zu tun. Also,
wir stellen fest, wir sind absolut unlocker, weil wir noch nie im Puff waren. Und ja. Das hätten wir mal machen sollen, als wir 18 waren. Und haben wir nicht gemacht und jetzt haben wir einen Stock im Arsch und das haben wir gerade öffentlich zu Protokoll gegeben.
Genau,
ich verkrampft.
Nee, was ich einfach feststelle ist, manche Dinge muss man doch in irgendeiner Weise erlebt haben oder eben auch nicht, aber man kann es schlecht vorhersehen. Also das ist tatsächlich so, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ist auch egal, also ist, ja.
Also ich habe eine Zeit lang in der Firma gearbeitet, die unmittelbar neben einem großen Bordell war. Und das
Chef, führte dazu. Nimm mir das Pause mal rüber oder was?
Dazu würde ich mich nicht äußern, selbst wenn es so wäre. Aber nein, es führte dazu, dass die Damen, die da in diesem Etablissement arbeiteten, gelegentlich in derselben Bäckerschlange standen wie wir, weil sie halt auch morgens irgendwie, weiß nicht, belegtes Käsebrötchen brauchten. Und die hatten so eine bestimmte Art an sich. Also ich meine, man kennt das ja, wenn man nachts durch Frankfurt oder Berlin läuft, durch die entsprechenden Straßen, dann hast du halt diese permanenten Angebote von Dienstleistungen, die du in dem Augenblick, also ich zumindest in dem Augenblick, nicht in Anspruch nehmen möchte, die einem dann aber angeboten werden und die auch mit gewissem Nachdruck angeboten werden. Und wenn man dann selber auch betrunken ist und nicht mehr so wirklich Herr seiner Sinne, dann fällt einem das auch schwer, das irgendwie wegzukämpfen. Und dann muss man da irgendwie so, ja, nein, geh weg, ich will das nicht. Und jetzt hast du das aber komplett nüchtern, morgens um 9 stehst du am Bäcker in der Schlange und überlegst dir gerade Mozzarella, Camembert oder doch irgendwie Gouda und
oder Spritzgebäck.
Der arme Hörer oder die arme Hörerin von uns, die jetzt gerade in der Bäckerschlange steht und das hört.
Oh Gott, wie lange hast du an dem Gag gebastelt gerade?
Gar nicht, der kam ja sofort.
Na jedenfalls, man steht da
einfach
so
ergossen.
Und die hatten so eine.
Entschuldigung, der Unikum wirkt.
Ey, jedenfalls hatten die so eine Art an sich, speziell mit anderen Männern in dem Raum natürlich zu reden. Und auch die Klamotten, die sie anhatten, hat einfach so ultra eng sitzende Sachen halt einfach, die extrem figurbetont daherkommen. So dass du dann morgens um 9 schon mal so in deiner Comfortzone so ein bisschen gechallenged wurdest, wo du denkst so, okay, eigentlich habe ich hier nichts zu verlieren, ich muss jetzt auch nicht irgendwie die Souveränität aufgeben, weil...
Aber ich habe einen Ständer.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Sondern einfach nur dieses, warum muss die jetzt irgendwie so blöde Sprüche machen und mich irgendwie von der Seite blöd anmachen und dann sagst du halt irgendwie sowas wie, ja, haha, und bestellst halt deine 2 Brötchen irgendwas und gehst dann, aber ja, ist so eine Anmache, die irgendwie, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt Bauarbeiter wäre, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie, ich dachte so, nee, so, und dann macht sie halt irgendwie noch einen Spruch und irgendwie immer so irgendwas, was mit Komma süßer am Ende endet und okay. Man denkt sich, nee, brauche ich jetzt nicht. Ist 9 Uhr morgens, ich muss gleich ins Büro, ich brauche jetzt ein Mozzarella-Brötchen und so eine Mexiko-Stange und dann Stange. Ja.
Was ist denn hier los?
Ja, ich und übrigens, das ist so eine Begegnung, ja? Um die man nicht gebeten hat, aber die dann in dem Augenblick passiert ist. Und deshalb frage ich mich, ob mich nicht die Anwesenheit der Prostituierten mehr aus der Bahn werfen würde, wenn ich das nicht gewünscht hätte, wenn ich da so reingestolpert wäre, wie du in diese Party reingestolpert bist, als die Anwesenheit des Etablissements ohne die Prostituierten. Ich glaube, da könnte ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen, was mich da aus der Bahn werfen würde. Ich glaube, also die Damen, wenn ich darum nicht gebeten habe, weil ich nicht da hingegangen bin, um die zu treffen, sondern wenn ich da einfach so reinstolper mit Frau und Kindern, obwohl ich das nicht ahnte, was ich da reinstolpern würde, dann würde mich die könnten mich aus der Bahn werfen, aber das Etablissement an sich, die Räumlichkeiten, das, ich weiß nicht.
Also ich glaube, ich bin irgendwie, also Gebäude sind irgendwie ein Thema bei mir schon immer und spielen eine große Rolle, was mein Gefühl angeht. Ich glaube tatsächlich, dass ich Menschen eher, also dann abstrahieren kann, sagen kann, ja, okay, die sind halt ein bisschen strange drauf, auch morgens früh in der Bäckerschlange. So what? Kann ich dann, glaube ich, eher, aber das ist auch wieder, ja, weiß man auch erst, wenn man es gesehen hat. Ich habe übrigens auch eine kleine Bäcker-Nutten-Anekdote. Und zwar als wir noch in Aschaffenburg gewohnt haben, hatten wir so eine redselige Bäckersfrau. Das war die Bäckerei war direkt eine Straße weiter, also ganz in der Nähe. Und die hat einen immer fest oder mich immer festgequatscht.
Bist du auch immer geschimpft worden dafür?
Ja, genau. Die hat mir wirklich immer alles erzählt und die hat mir auch erzählt, dass eben in derselben Straße, also tatsächlich nur in unserer direkten Nähe, auch ich weiß nicht, ob man es dann Bordell nennt, aber halt eine Prostituierte, die in einer Wohnung auch ihre Dienste verkauft. Mhm. Also freiberuflich, nehme ich an.
Ja, das ist dann kein Bordell, aber das ist halt so.
Wie nennt man das dann? Ich weiß es nicht.
Mäßig, ja.
Ja, genau. Und dass die halt, dass es hier ja auch sowas gibt und so, aber hier sind es ja die Hässlichen.
Was?
Komm auch mal hierher, aber das sind die Hässlichen. Und sie hätte auch mal in der Filiale im Striedwald gearbeitet und im Striedwald da ist, das hat mir übrigens auch der aus unserem Familienkreis, der mir gesagt hat, dass das in München ein Bordell war, erzählt, dass es in Striedwald ja diesen, also Striedwald ist ein Stadtteil von Aschaffenburg, dass es da ja das eigentliche Bordell in Aschaffenburg gäbe. Da hätte sie auch mal in der Filiale gearbeitet und das waren so schöne Frauen. Und der hat es dann ein bisschen da aus dem Nähkästchen geplaudert, wie die immer reinkam. Und die Beschreibung war ähnlich wie das, was du eben erzählt hast, Bob. Deswegen muss ich da gerade dran denken. Ja. Und in Frankfurt übrigens, in Eschersheim, da war auch direkt die Straße runter. Und das habe ich durch irgendeinen erfahren. Genau, der hat eine Befragung gemacht. Der hatte so dieses, so wie Zensus oder ich weiß es nicht, irgendwie sowas hat er befragt. Und kam eben zu uns und hat mich eben verschiedene Dinge gefragt zu unserem Leben. Und der hat mir auch erzählt, dass bei uns unten ja auch, der hat es irgendwie anders ausgedrückt, aber da konnte man dann durchblicken, also er hat durchblicken lassen, dass das eben ein Wohnhaus ist, was komplett voll mit Prostituierten ist. Und ich habe dann mal geguckt, was da so an der Klingel steht und es war tatsächlich auffällig, wenn man das sehen wollte. Also wenn man das, es wäre einem nicht aufgefallen, wenn man es nicht gewusst hätte, aber als ich es da musste.
Ich dachte, die Leute heißen Eros Love Center.
Nee, die hatten alle so, das waren so Thai, also es waren alle so Thai-Namen. Aber wenn man dann so geguckt hat, was, also da war eben auch so dieser Klassiker mit Licht im Fenster, entweder an oder nicht an und so, gell?
Das ist auch in Frankfurt, wenn du über die Flößerbrücke gehst, zurück nach Frankfurt, also in die Stadt. Da ist rechts auch so ein Ding.
Ja, es gibt's wahrscheinlich überall und man sieht's halt immer nur nicht, gell?
Ja, also hier. Da war es ziemlich offensichtlich. Ich habe sogar während des Ironman gemerkt. Und da war ich schon ein bisschen blau. Ja. Gut. Apropos Schnitten, unsere nächste Kapitelmarke heißt Minzschnitten und die hat auch der Christoph eingetragen.
Ja.
Das wird jetzt ein harter Themenwechsel.
Stimmt.
Wir müssen noch weiterkommen, sonst wird das
zu anderen fleischlichen Gelüsten.
Versuche nicht noch, das irgendwie miteinander zu kombinieren, das wird nichts.
Ja, wir sind ja letzte Woche irgendwie aus unserer Sendung irgendwie komisch rausgestolpert. Weil die Verbindung abgebrochen ist. Ich weiß nicht, wo da das Problem sein soll, weswegen man da die Sendung abbrechen sollte. Ich glaube, ich hatte noch ein paar Dinge vergessen, die ich vom Urlaub erzählen wollte. Ist jetzt auch egal, aber eine Sache wollte ich noch erzählen.
Und Unikum hattest du.
Es ist doch was drin in der Flasche.
Jetzt wird
ein bisschen was ist noch drin.
Wie groß war die?
0,7. Die ist winzig klein. Die wirkt total klein. Das ist echt niedlich. Aber es ist 0,7 drin. Also das ist erstaunlich. Das ist eine kleine Kugel. Ja, ich habe Minzschnitten endlich mal gegessen und fand ich sehr gut.
Okay, was ist das?
Ja, genau. Es gab ja immer so...
wie After Eight oder was?
Ja, abwarten. Es gab ja immer so 4-Gänge-Menü. Und an einem Abend hat sie gesagt, ja, es gibt wir haben heute Minzschnittensuppe, soll sie für die Kinder Backerbsensuppe bringen. Und dann haben wir gesagt, nee, bringst erst mal zwei von denen und wir gucken erst mal, sollen es halt mal probieren. Okay, kam das. Und es war eine klare Brühe und da schwamm etwas drin rum, was offensichtlich ein Streifen von einem Brot war, auf das vorher irgendwas draufgeschmiert worden war, was so rötlich-braun war und schmeckte sehr stark nach, ja, so wie so ein bisschen Leberwurst oder Blutwurst oder so. Und ich habe da nicht Minze rausgeschmeckt. Und sie kam dann wieder und hat gefragt, ja, und? Na, der Lucius mochte es total, Lucius hat es gegessen. Theresa hat es einmal probiert, wollte es nicht, es war nicht so ihr Ding.
Okay.
Und haben gesagt, nee, passt schon. Theresa isst dann die Brühe und der Lucius isst die Minzschnitten und alles gut. Also brauchen nicht noch eine Suppe. Und ich habe dann gefragt, ja, aber also ich muss jetzt nochmal fragen, was ist denn da drin? Ich schmeck da die Minze nicht. Für mich schmeckt das eher ein bisschen nach Leber. Und dann hat sie gemeint, nee, Minze. Ich so, ja, aber wo ist da die Minze? Nee, Minz. Und dann hat sie so auf die auf die Seite gezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, ach, Milz. Ich hatte sie einfach nicht verstanden, weil die halt da ein bisschen Dialekt sprechen und ich vielleicht auch schlecht höre. Es waren gar keine Minzen, es war Milz. Ja, so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Milz gegessen und es hat mir geschmeckt. Aber es ist, ja, deswegen hat es natürlich auch ein bisschen nach Blutwurst geschmeckt, weil es halt ein Blutbildungsorgan ist.
Ja, okay.
Und verstehe ich gar nicht, dass es bei uns so unüblich ist, weil es schmeckt eigentlich ganz, also wenn man Leber gewöhnt ist, finde ich, ist Milz schon auch okay. Also
okay.
Nee, ich mochte es.
Minz. Da war ich echt auf dem Falschen. Ich war auch so After Eight oder so Mannerschnitten mit Minze oder irgend sowas.
Also Step One, Milz beim Metzger passieren lassen. Klingt schon mal super ekelhaft. Mit Ei, Salz, Pfeffer und Majoran vermengen, altes Weißbrot in Scheiben schneiden und mit Milzpaste bestreichen.
Ja, genau.
Das ist
genau
das, was du erklärt hast. Und dann, dann wird das irgendwie... gebraten oder so.
Musst du es noch rösten? Also musst du halt die Milch mal kochen, oder?
Ja, das wird dann noch gebraten oder sowas. Und
ja. Ah, okay. Ja. Nee, war richtig gut. Hat mir gut geschmeckt.
Ja.
Die Milz.
Sehr gut, die Milzschnitte. Jetzt ist auch.
Das ist die Minze viel. Nicht. Ist der Typ verblödet? Was? Warum denn Minze?
Minze! Minz! Minz!
Ja, genau so war das.
Das ist genau eine lustige so. Situation. Beide sagen gefühlt das gleiche Wort, aber verstehen sich. Ja.
Verständnislose Gesichtsausdruck hier einfügen.
Ja, genau.
Achtung, verständnislose Gesichtsausdrücke hatten wir letzte Woche auch am Ende der Sendung, als nämlich plötzlich die Verbindung zu allen abgerissen ist und wir überhaupt nicht wieder zurückgekommen sind.
Ja.
Ja. Also wir haben ja diese Woche schon gebrochen. Wir haben ja diese Woche schon wieder die gleichen Probleme irgendwie auf eine Art, aber immerhin hat sich's noch immer irgendwie reparieren lassen.
Ja. Ja, der Vorteil diesmal war, dass es nicht den Stefan betroffen hat, bei dem ja alle Fäden zusammenlaufen.
Das stimmt, ja.
Stimmt, ja.
Letzte Woche war dann irgendwie am Ende beim Stefan alles kaputt und dann war nur noch die Beschlusslage über WhatsApp vereinbart. mach doch mal eine Abmoderation, was ich dann auch gemacht habe. Und wir schneiden das dann irgendwie zusammen und ihr sagt nochmal Tschüss. Und
ja. Genau, dann ich glaube, jeder von uns hat aber auch noch irgendwie Quatsch geredet, oder?
Ja, wobei da nichts richtig verwendbar war von.
Wie?
Ich habe es mir noch gar nicht angehört, muss ich gestehen.
Ich habe es auch noch nicht gehört, ich muss aber noch.
Naja, ich habe dann am Ende versucht, über die Woche verteilt, deshalb hat es auch so lange gedauert mit der letzten Sendung. Daraus
ist Sonntag rausgekommen oder so, gell?
Ja, ich gebe auch zu, dass ich irgendwie sehr müde war die Woche immer abends und das dann ein bisschen verschleppt wurde. Da war auch noch Pod-Appler-Treffen und so, das hat Abende in Anspruch genommen, wo ich dann auch nicht schneiden konnte.
Ach, das war auch sehr schön, das Pod-Appler.
Das war sehr nett, ja. Jedenfalls habe ich versucht, daraus eine Sendung zu machen, in der man nicht hören kann, dass wir dauernd getrennt wurden. Und es ist mir, glaube ich, auch so halbwegs gelungen, nur bei der Abmoderation war es tatsächlich so, dass ich keinen richtigen Weg gefunden habe. Also,
ich habe jetzt schon Angst vor der Sendung diese Woche.
Also die heutige Sendung wird eine richtige Herausforderung, weil ich bin gefühlt 10-mal rausgeflogen.
Jedenfalls habe ich versucht, beim Zusammenschneiden ist dann irgendwie so, wir hatten dann über WhatsApp beschlossen, mach doch mal eine Abmoderation, Bob, und das schneiden wir dann hinten dran. Was wir dabei nicht bedacht haben, ist, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Und es war halt so mitten im Satz irgendwie, wo halt irgendwie wir noch so voll engagiert in irgendeinem Thema drin sind und dann plötzlich kommt so meine Abmoderation, die wie so ein toter Fisch klingt. So, ja, das war's jetzt zu der Sendung, bla bla, irgendwas bla bla. Und wenn man das so aneinander schiebt, dann ist es so, ja, und dann hier, und das war es jetzt zu der Sendung. Dann denkst du, das kann ich so nicht aneinander schneiden. Was mache ich denn jetzt? Na gut, jetzt könnte man sich hinsetzen, könnte ein Mikrofon anschließen, könnte die ganze Kacke nochmal aufnehmen, aber ich saß in dem Augenblick irgendwie mit dem Laptop auf dem Schoß auf der Terrasse und dachte mir, das ist ja, muss ich jetzt hinten in das andere Zimmer gehen und das Mikro dran und so. Hatte ich keine Lust zu, also habe ich irgendwie versucht, das hinzubasteln. Und das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Und damit es nicht ganz so totfischig klingt und ihr habt ja auch keinerlei Reaktion, ich habe da so eine Abmoderation von 30 Sekunden oder so und von euch kam ja nichts, weil ihr wart ja getrennt, ja.
Wir haben es ja nicht gehört.
Nee, natürlich nicht und ich habe da irgendwie so in der Abmoderation so ein oder zwei Sachen gesagt, wo man erwarten könnte, hier könnte vielleicht ein leichtes Kichern als Reaktion passen oder so. Und dann bin ich nach vorne gescrollt und habe irgendwo Kichern geklaut und habe das hinten dran dupliziert, damit eure Spuren nicht so komplett trocken und tot sind.
Ich bin sehr gespannt, ich muss es hören.
Für die Hörer, die letzte Folge gehört haben, ihr könnt mal in die Kommentare gehen und uns mal äußern, aber bitte ehrlich sein an der Stelle. Habt ihr gemerkt, dass da was faul war? Und habt euch gedacht, was ist mit denen los? Oder ist euch das, habe ich das so hingekriegt, dass ihr es nicht gemerkt habt.
Oder jetzt ja. Nochmal zurückspulen und
schnell. Jetzt nochmal zurückspulen und lachen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja, genau. Die sei euch nicht verwehrt. Ja. Mal sehen, wie diese Woche läuft. Mal gucken. Es war technisch wieder eine ähnliche Katastrophe.
Herausfordernd.
Viel schlimmer. Würde ich sagen. Aber wir sind ziemlich kurz heute, merke ich gerade.
Ich bin froh, dass immer noch alle da sind. Was vermutet ihr, was war das längste Kapitel?
Der Puff.
Sehr gut.
Ist es so?
Ja, ja. Locker. Halbe Stunde Puff-Geschichten. Sneakball, da kriegst du alles.
Ja, wenn mal jemand da gewesen wäre von uns, dann wäre das ja authentisch. Aber so ist ja nur drei Blinde reden vom Regenbogen.
Ja, total.
Aber auch schön. Total. Ja. Ja. Gut, haben wir noch Themen?
Ich hoffe nicht.
Es ist 20 vor 1 an einem Montag. Montag ist heute, oder? Ist Dienstag? Nee, Montag, ja.
Ich weiß nicht.
Wir haben heute morgen Halbtag arbeiten.
Also wir haben heute unter 2 Stunden, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja.
Nee, doch, aber es langt. Ja, ja.
Bob, das du kannst jetzt eine Abmoderation machen, wenn du möchtest.
Wo noch Leute anwesend sind, wenn ich die mache.
Das wir lachen auch, wenn du was Lustiges sagst.
Naja, ich werde ja heute nichts Lustiges sagen, da braucht ihr keine Angst haben. Also, wir... Oh Gott. on cue, my friends. Not bad. Gut, dann mit dieser, sage ich mal, frivol unterhaltsamen Sendung möchten wir euch entlassen in euren, was ist es dann wahrscheinlich, sowas wie ein Mittwoch oder ein Donnerstag oder so. Gucken wir, könnt ihr jetzt in der Bäckersschlange euch fragen, ob die Frau in diesem engen Lederoutfit vor euch, also ihr sollt da niemandem was ins randichten, aber jedenfalls sneakpot.de ist die Seite, wo ihr uns eure Puffgeschichten erzählen könnt, unten in den Kommentaren einfach mal runterscrollen und da mal lustige Geschichten reintippen oder uns sagen, was wir eigentlich für Stock im Arschspießer sind. Auch das hören wir uns gerne an. Wir ignorieren es dann wahrscheinlich, aber ihr könnt es da, ihr könnt es da posten. Und auf Twitter könnt ihr uns folgen und auch dort eure Geschichten erzählen oder uns zumindest so ein Wisswip schicken, wo ihr die, ob ihr wirklich gerade beim Bäcker standet, wenn ihr dieses Kapitel gehört habt. Das wäre sehr unterhaltsam.
Aus dem Bäcker.
Wisswip aus dem Bäcker mit Porno-Bäcker-Geschichten. egal. Also, danke fürs Zuhören. In der nächsten Woche haben wir vielleicht wieder eine Verbindung, die hält oder auch nicht. Wir werden es erleben. Und wenn nicht, dann haben wir jetzt ab sofort immer Schneide-Debakel und versuchen, Dinge zu reparieren, die nicht zu retten sind. Vielleicht hat das hier geklappt. Vielleicht habt ihr es diesmal kaum gemerkt oder auch nicht. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.